einen Wunder. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Bürgerhaus Lerchenberg zu einer ganz besonderen Premiere, zu unserer ersten Live-Show von 05 Inside. Ich freue mich sehr, dass viele von Ihnen heute hier zu uns gefunden haben. Wir freuen uns natürlich auch sehr, dass viele uns zu Hause beim Livestream zuschauen. Auch Ihnen natürlich nach Hause ein herzliches Willkommen. Ja, heute der Abend steht ganz im Zeichen von Mainz 05, aber auch im Zeichen des Tags des Lokaljournalismus. Sie haben es vielleicht mitbekommen, bundesweit ist heute ein großer Tag für uns, für die Lokalpresse. Wir haben verschiedenste Aktionen geplant, hier auch in der Region, und wir haben uns gedacht, was passt Besseres zur Region, zu Mainz, als natürlich auch ein Abend mit Mainz 05. Christian Heidel und ich, wir haben vorhin schon gescherzt, dass es natürlich perfekter Anlass ist heute. Passend natürlich, wir wussten, okay, die Jungs, die feiern am Wochenende den Klassenerhalt. Deswegen haben wir das extra schon vor Wochen natürlich so gelegt. Deswegen passt es heute Abend ganz gut hierher. Wir, das sind meine Kollegin, unsere Sportchefin Nadine Peter. Mein Name ist Tobias Goldbrunner, ich bin Chefredakteur der VRM. Und Nadine, bevor du gleich die drei Herren auf die Bühne begrüßt, erklär uns doch mal, warum du schon hier ein bisschen länger rumsitzt, was dir eigentlich passiert ist.
Ja, ich habe heute eher eine sitzende Rolle. Ich habe mir beim Wandern im Urlaub ziemlich schwer das Bein gebrochen mit mehreren komplizierten Brüchen, bin aber umso dankbarer und glücklicher, heute Abend hier zu sein, mit euch hier zu sein und über Mainz 05 zu sprechen. Und ja, Tobias, du hast schon gesagt, Christian Heidel hast du schon angeteasert, und was wäre ein Talk-Format zu Mainz 05 ohne ihn? Irgendwie gar nicht vorstellbar. Deswegen freuen wir uns sehr, dass der 05-Sportvorstand Christian Heidel heute Abend bei uns ist.
Herzlich willkommen.
Kann man die Hand geben, ja. Ja, Entschuldigung, hätte ich so machen müssen,
alles klar? Alles gut. Hi. Hi. Darfst gerne hier neben mir Platz nehmen, wenn du möchtest.
Ach, gerne.
Er schreibt seit 1988, wenn ich richtig informiert bin, über Mainz 05, kennt den Verein in- und auswendig, ist ein richtiger Insider, und deswegen freue ich mich sehr, dass er auch heute Abend hier bei uns ist, unser Kollege Reinhard Rehberg.
Hast einen ganz langen Anlauf genommen.
Ja. Ich bin noch fit.
Grüß dich, Reinhard.
Hi. Naja, wir haben es ja schon. Wir haben es auch schon.
Wir haben es schon. Egal. So, und last but not least, er ist Torwartlegende, Ehrenspielführer und seit neuestem auch Vereinsbotschafter. Ich freue mich sehr, dass Dimo Wache heute auch bei uns ist.
Als Reiner. Aber ich mach's auch anders.
Ja, sehr gut. Endlich mal einer. Ja.
So, Reiner, ich grüße Sie.
Hi. Servus. Grüß dich. So, kurz der Transparenz halber. Wir sind in unterschiedlichen Konstellationen per Du, per Sie. Wir haben uns aber heute für das Du entschieden. Von daher werden wir uns heute auch duzen. Mal gucken, wie lange im Laufe des Abends. Aber wir fangen erstmal damit an. Ja. Ja, Christian, nochmal herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt natürlich. Wie lange haben die Jungs gefeiert? Wie lang ging die Party am Sonntag?
Oh je. Also meine Party hat angefangen um 18.45 Uhr in St. Pauli, weil wir mussten ganz schnell irgendwie zum Bahnhof, da der Flug gecancelt wurde. Und dann hat unsere Feier stattgefunden, glaube 5,5 Stunden im Zug von Hamburg nach Frankfurt Hauptbahnhof. Dann ging es mit der S-Bahn weiter zum Flughafen. Dort haben die Autos gestanden und zu Hause war ich um 2 Uhr. Und ich glaube, die Party war beendet, aber vielleicht hat sie auch noch angedauert. Da wollte ich dann nicht mehr hin.
Durften die Jungs noch ein bisschen länger feiern oder hat der Sportvorstand direkt gesagt, nee Leute, ich will noch einen einstelligen Tabellenplatz rausholen auf jeden Fall die Saison?
Eigentlich beides. Also die durften feiern, aber das widerspricht ja nicht der Tatsache, dass wir, wenn es irgendwie geht, die letzten beiden Spiele auch noch gewinnen wollen. Auf welchem Platz wir dann landen, das werden wir sehen. Aber da habe ich auch bei den Jungs jetzt keine Bedenken, dass die durch so eine kleine Feier so geschwächt sind, dass sie am Sonntag gegen Union da nicht alles raushauen können.
Jetzt Hand aufs Herz, wenn du ein bisschen die letzten Monate Revue passieren lässt, gab es da einen Moment, wo du dieses Jahr wirklich Sorge hattest? Ich meine, ihr wart zwischendrin mal nach 13 Spieltagen, 6 Punkte, letzter. Gab es da mal so einen klitzekleinen Moment?
Da gab es nicht nur einen klitzekleinen Moment. Ist doch völlig klar, wenn du im Winter auf dem letzten Platz stehst und dann jeden Tag nach gut gelaunt sein sollst, ist schon ein bisschen schwierig, weil du machst dir natürlich Gedanken, weil man ja immer denkt, ja, was ist, wenn es jetzt wirklich mal schief geht? Das hat sich dann eigentlich von Spieltag zu Spieltag, ab Januar hat sich dann verbessert und irgendwann war ich dann schon auch wieder entspannter, weil ich dann wirklich nicht nur gehofft habe, da hatte ich auch das Gefühl, wir schaffen das, ich weiß gar nicht, zum x-ten Mal jetzt, das wieder rumzudrehen in der Rückrunde. Da war ich mir dann schon verhältnismäßig sicher und trotzdem ist es dann, fällt Ballast ab, nachdem der Schlusspfiff in Hamburg war. Das ist dann schon was Besonderes, weil man ja so diese Horrorszenarien natürlich im Kopf hat. Man gibt es nicht zu, aber es ist natürlich so.
Reinhard, du hast den Blick von außen. Du bist nicht so tief drin wie Christian Heidel. Wie ordnest du die Saison ein aus der Vogelperspektive quasi?
Der Spannungsbogen ist ja wie immer genial. Ne? Also, du kommst quasi aus dem Nichts und jeder hat eigentlich fast nur noch, also da ist ja das Prinzip Hoffnung das Einzige, was irgendwie noch steht. So, dann kommen ein paar neue Spieler, du weißt aber auch nicht immer 100%, sind die sofort da. Dass die was können, ist klar, aber wie viel Zeit brauchen die, um ein Faktor zu werden, ne? Und da hatte ich ja, hatte jetzt keine Bedenken in dem Sinne, aber es schwingt so ein bisschen mit, was hier zweimal geklappt hat auf Messerschneide, ne, muss das jetzt auch ein drittes Mal klappen. Ne?
Ist für dich Mainz 05 so ein bisschen der Club der Extreme geworden? Willst du darauf so ein bisschen hinaus, dass diese Achterbahnfahrten immer ein bisschen wilder werden?
Ja, Achterbahnfahrten wären ja, wenn du in die zweite Liga absteigen würdest und würdest jetzt ständig dann wieder mal hoch und wieder zweimal nett und wieder hoch. Aber jetzt in der Bundesliga vernünftige Plätze machen, ist für mich keine Achterbahnfahrt.
Was hat der Verein aus der Conference League Saison für dich sportlich, für das Selbstverständnis jetzt mitgenommen?
Aus dieser Saison jetzt? Ich denke einfach, dass die Leistung irgendwie immer wieder neu mobilisierbar ist. Ne? Dass man diesen Glauben immer haben kann. Und das finde ich schon bemerkenswert. Ne? Auch mit unterschiedlichen Trainern. Du kommst immer wieder auf ein Niveau, das dich in dieser Liga hält. Ist gut.
Timo, wie sehr feiert ein Vereinsbotschafter so ein Glasener Halt?
Geht die Botschaft.
Genau. Also bei mir war es am Sonntagabend tatsächlich so, ich habe es dem Christian gerade schon erzählt, wie jeden Sonntag gucke ich mit meiner Frau Tatort und bin schon eingeschlafen. Und auf einmal klingelte mein Handy, rief mich ein Spieler an, ich soll mich sofort anziehen und in die Stadt kommen. Das habe ich natürlich erstmal verneint, weil er mich geweckt hat und es nicht so angenehm war. Aber dann bin ich tatsächlich runtergefahren und durfte mitfeiern.
Und wie lange ging es bei dir?
Also ich war, glaube ich, um 3 zu Hause.
Ist eine gute Zeit in unserem Alter.
Ja, ja, es wird weniger im Alter, das merke ich. Früher wäre es wahrscheinlich hell gewesen, aber 3 Uhr war eine gute Zeit. Ich war am nächsten Morgen fit, habe mich auch ein bisschen zurückgehalten, weil ich einen Herrn nach Hause bringen musste. Von daher alles gut.
Wie ist es denn so, beim Mainz 05 Vereinsbotschafter zu sein? Ich meine, der Verein ist ja mittlerweile, der hat sich ja längst von der grauen Maus zu einem Verein entwickelt, der für Faszination steht, hat die bei den Mitgliederzahlen die 30.000er Marke geknackt, hat eine Strahlkraft, hat mit Europa, glaube ich, viele Menschen begeistert, jetzt quer durch die Republik, quer durch Europa. Wie ist es da so, wenn begrüßen dich die Leute mit offenen Armen?
Ja, das muss ich sagen und habe es in vergangenen Veranstaltungen auch immer wieder gesagt. Ich war eine lange Zeit nicht da und dann ist es nicht selbstverständlich, dass man wirklich mit offenen Armen überall, wo ich hinkomme, empfangen wird. Und das ist für mich persönlich wirklich eine Geschichte, die sehr schön ist. Ja, und dementsprechend bin ich auch sehr froh, dass wir das dann im Februar umgesetzt haben.
Jetzt in der Zeit, in der du nicht da warst, hast du den Verein natürlich trotzdem verfolgt. Jetzt erlebst du ihn wieder sehr von innen auch. Wo hat der Verein auch in der Zeit, in der du weg warst, die größten Schritte nach vorne gemacht aus deiner Sicht?
Naja, also ich muss mich tatsächlich erstmal an die vielen Namen gewöhnen, die auf einmal da sind, auf der Geschäftsstelle, im ganzen Staff. Es ist alles gewachsen, alles. Ja, der Wolfgang-Frank-Campus hat sich komplett geändert, wenn ich überlege, dass wir noch teilweise auf Asche da trainiert haben. Man sieht nichts mehr davon. Diese ganzen strukturellen Dinge sind sehr weit vorangeschritten und ja, das ist eine Riesengeschichte für Mainz und ja, auch für den Verein natürlich.
Jetzt haben wir den Sportvorstand da, da können wir euch auch Wünsche adressieren. Wo muss der Verein jetzt noch den nächsten Schritt machen?
Naja, lass uns doch erstmal die Saison zu Ende bringen und dann muss man großes Vertrauen haben in die Verantwortlichen, speziell natürlich Christian, Nico und sein Team und dann hoffe ich, dass im nächsten Jahr eine etwas ruhigere Saison ablaufen wird. Aber wie gesagt, ich habe großes Vertrauen. Es ist übrigens auch nicht selbstverständlich, dass wenn man vier Winterneuzugänge holt und einer hat sich leider relativ schnell verletzt, aber alle anderen drei schlagen ein. Das ist immer im Winter, das kann Christian bestätigen, ist immer so ein Spiel, es könnte klappen. Reinhard hat es eben schon angesprochen. Es hat gepasst wie die Faust aufs Auge und da hat das ganze Team oben einfach großes Fingerspitzengefühl bewiesen, das muss man so sagen.
Mit Erfolg, definitiv.
Timo, wir bleiben noch kurz bei dir und schauen mal auf der Torwartposition ein bisschen genauer hin. Am Wochenende wurde auch bekannt, dass Daniel Batz seinen auslaufenden Vertrag in Mainz nicht erneuert und zu Borussia Mönchengladbach im Sommer wechselt. Als ehemaliger Torwart kannst du dich wahrscheinlich am besten in ihn hineinversetzen. Kannst du seine Entscheidung nachvollziehen?
Ja, natürlich kann ich das. Also als der Batzi gekommen ist, hat er, glaube ich, nie damit gerechnet, dass er so viele Bundesligaspiele machen wird, dass er international spielt. Er hat es überragend gemacht, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Robin es vorher auch überragend gemacht hat und im Kreise der Nationalmannschaft gehandelt wurde. Und wenn man mit 35 Jahren einen Dreijahresvertrag unterschreiben kann, bei Borussia Mönchengladbach, dann kann ich das extremst nachvollziehen. Mhm. Ja, denn, wie gesagt, so viele Bundesligaspiele hat er noch nicht auf dem Buckel und wer weiß, was dann auch kommen wird. Denn ich habe es ihm auch am Sonntagabend gesagt auf der Feier, dass er es wirklich überragend gemacht hat und das ist ein Fakt. Ja. Aber, wie gesagt, Mainz 05 hat verschiedene gute Torhüter und Robin natürlich auch und ich freue mich, dass er wieder fit ist, das ist ja klar.
Christian, aber auch die Frage an dich in dem Zusammenhang. Ihr hättet ihn gern gehalten, das hat man aus dem Vereinsumfeld gehört. Nico Bungert hat das am Wochenende auch gesagt. Warum ist es euch am Ende nicht gelungen, Daniel Batz zu halten, beziehungsweise den Vertrag nochmal zu verlängern?
Ja, ich glaube, Timo hat es schon ganz gut erklärt. Dass die eine Situation ist halt, dass natürlich Batzi auch weiß, dass da noch zwei Torhüter da sind und der eine eben jetzt erstmalig sehr lange verletzt war. Und das Zweite ist, auch das hat Timo genau richtig gesagt, der Verein hätte den Vertrag mit Daniel Batz verlängert, wenn er auf die Konditionen, die wir angeboten haben, die waren nicht schlecht, eingegangen wäre. Und ich glaube, das Hauptproblem war die Vertragslaufzeit. Und da muss man klar sagen, 2 Jahre hätten wir akzeptiert, 3 Jahre haben wir nicht akzeptiert. Und dann verstehe ich, Batzi, dass er den Weg geht. Ich meine, da geht es ja auch um Geld. Und dann hast du 3 Jahre sicher. Das ist absolut in Ordnung. Also es gibt 0,0 Disput mit Daniel Batz. Der hat uns das gesagt. Wir haben das akzeptiert. Wir waren allerdings auch nicht bereit, bei unserem Angebot einfach noch was zu ändern. Das hat er aber in der Art dann gar nicht eingefordert, weil er, ich glaube, er hat auch Verständnis dafür gehabt. Und deswegen ist alles okay für beide Seiten. Und Mönchengladbach bekommt ganz, ganz sicher einen guten Torwart. Das hat man jetzt gesehen. Der hat eben losgelegt erst, ich glaube, mit 34 mit seinem ersten Bundesligaspiel. Gibt es auch selten, aber das hat er prima gemacht. Und deswegen verstehen wir das alles.
Mhm. Reinhard, es wurde gerade schon gesagt, er hat eine tolle Saison gespielt, hat sich da sehr ins Rampenlicht gespielt. Hat er aus deiner Sicht das Potenzial für eine ganze Saison als Nummer 1 vielleicht auch dann eine Rolle zu spielen?
Potenzial natürlich, aber was ist Potenzial? Also er muss ja auch jetzt im nächsten Verein besser sein als der Torwart, der da jetzt die Nummer 1 ist. Und ich glaube nicht, dass er dafür geholt wird. Und also ist er jetzt der Herausforderer. Und ich vermute, das Spiel wird er verlieren.
Ne? Schauen wir mal. Ja. Dimo, die Frage nochmal an dich. Sollte Mainz 05 nun Lass Ries aufbauen als Nummer 2 oder wie ist da strategisch das am sinnvollsten, dass man ihm auch eine gute Konkurrenz zur Seite stellt auf der Torwartposition?
Der Lasse hatte natürlich wirklich extremes Pech, als junger Kerl reinzukommen, gleich 2 Spiele zu bekommen, wo er ja am Ende des Tages relativ viele Gegentore bekommen hat, obwohl er nicht so viel machen konnte an den Gegentoren. Aber das ist ein schlechter Start. Ja, und der Lasse ist mit Sicherheit ebenfalls ein sehr guter Torwart, konnte es aber noch nicht beweisen. Und wie jetzt verfahren wird, das wird sich zeigen, wird die Zukunft zeigen. Der Lasse wird sicher auch seine Meinung haben, gemeinsam mit wahrscheinlich seinem Berater. Das muss man auch abwarten. Und da wird sich auch Christian, Nico, Kuni, sie werden sich da irgendwie zusammensetzen und dann eine saubere Lösung für die neue Saison finden.
Welche Eigenschaft braucht denn ein Torwart von Mainz 05? Vor allen Dingen mentale Stärke, Strafraumpräsenz oder fußballerische Qualität oder vielleicht ein bisschen was von allem? Was ist für dich da das Ausschlaggebende heutzutage?
Naja, wenn ich an mich denke, ich durfte den Rückpass noch aufnehmen in der Jugend. Also deswegen konnte ich kein Fußball spielen, das ist ganz einfach. Und ein bisschen was von allem ist, glaube ich, nicht so schlecht. Aber nicht nur bei Mainz 05, sondern generell heutzutage, weil sich das Spiel extremst weiterentwickelt hat und ja in die spielerische Geschichte einfach tiefer reingeht. Ja, das hat man beim Batzi gesehen. Er hat es, wie gesagt, ganz toll gemacht. Und dieses Torwartspiel ist sehr, sehr komplex. Der Torwart ist der Einzige, der auch die Hände nehmen darf. Das heißt, das Gehirn muss auch erstmal alles verarbeiten. Ja, also das ist auch nicht so einfach immer. Und das hat nichts mit Mainz 05 zu tun. Also ich habe da auch wiederum extrem großes Vertrauen, dass das Torwartteam im nächsten Jahr sehr, sehr gut aufgestellt ist.
Kommen wir zur Zahl der Woche. Die fleißigen und regelmäßigen Zuschauer von 05 in Zeit, die kennen diese Rubrik. Und wir haben diesmal als Zahl der Woche 25 Millionen. Da haben wir sie eingeblendet, die 25 Millionen. Wer von euch drei weiß, was könnte die Zahl sein?
Transfer plus, vermutlich.
Ich habe keine Ahnung.
Also ich glaube, das ist der Trikotverkauf der letzten Saison.
Auch gut.
Ja, es ist, kann man alles gelten lassen soweit. Es ist aber tatsächlich laut Transfermarkt.de aktuell die Ablösesumme, die man hinlegen muss, um Kaiju Sano zu verpflichten. Und jetzt kommen wir in die Phase, wo Christian Heidel mich lieben wird. Denn ich werde ihm natürlich die Frage stellen, ich glaube, wir müssen nicht über seine Qualitäten sprechen. Der Junge spielt eine überragende Saison, ist einer der begehrtesten Spieler der Liga. Ich glaube, die halbe Premier League hat schon mal da den Zettel ausgefüllt, den Wunschzettel. Wir haben es gelesen, 25 Millionen wird taxiert. Welches Preisschild hast du ihm umgehängt?
Ich glaube, wir müssen erstmal über Transfermarkt reden. Also das sieht man ja im Endeffekt. Ich muss nachgeben, was ich jetzt sage. Das ist ja wirklich kompletter Unsinn. Also wie man auf die Idee kommen kann, dass der Sano 25 Millionen wert ist. Jetzt würde ich gerne mal bei Transfermarkt reinschauen, bei dem einen oder anderen Club, wo ein Spieler jetzt 35 oder 40 Millionen wert ist, dann würde ich gerne mit Sano vergleichen. Also das ist ja wirklich Unsinn. Das ist auch nicht so, dass das ein Preisschild ist. Also wir sind ja nicht beim Edeka, dass da jetzt ein Preisschild hängt, dann kannst du den kaufen. Wir sind ja unter uns hier, gell? Keine Presse da. Also Fakt ist doch, das sagt ja inzwischen jeder. Kaiju Sano ist einfach ein ganz, ganz außergewöhnlicher Fußballer. Und ich will jetzt keinem anderen, der bei Mainz 05 gespielt hat oder spielt, so nahe treten, aber ich glaube, so einen hatten wir ja noch nicht in der Art, in der Qualität. Und deswegen bin ich garantiert der allerletzte, der dem jetzt ein Preisschild umhängt. Weil der hat hier noch 2 Jahre Vertrag, der ist auch glücklich hier und ist sicherlich ein bisschen... Ja, mit ein paar anderen zusammen das Herz von Mainz 05. Und wenn keiner anruft, freue ich mich sehr. Und ich kann sagen, Stand heute hat auch noch gar keiner angerufen. Aber ich weiß ja, wie dieses Spiel funktioniert. Das wird aber für jeden Club, der da Interesse hat, ganz, ganz schwierig werden. weil das ist einfach der Spieler bei Mainz 05 und also wenn da jetzt einer käme mit 25 Millionen, jetzt im Ernst, also da gibt es nicht ein Bein für. Das geht einfach nicht. Ne? Aber ich will überhaupt nicht da den Markt eröffnen. Wirklich, überhaupt gar nicht. Es gibt sicherlich nicht so viele Clubs, die einen Kaiju Sano verpflichten können. Das muss man einfach wissen. Und die anderen brauchen gar nicht anrufen, weil es einfach keinen Sinn macht. Wir sind in einer perfekten Ausgangslage. Und wer mich jetzt ein bisschen kennt, weiß, dass ich dann sehr, sehr ungern irgendwie nachgebe. Insbesondere, wenn wir es nicht müssen.
Was könnte ein neuer Rekordtransfer für euch sein?
Wir reden jetzt also, warum reden wir andauernd über Verkaufen? Das ist momentan ist keiner da. Deswegen will ich gar nicht drüber reden. Also Fakt ist, wenn der Junge geht, wird es nicht wahrscheinlich, sondern zu 100% ein neuer Rekordverkauf. Aber wir sind nicht in der Situation, ihn anbieten zu müssen. Machen wir nicht. Das heißt, ich habe auch mit Sano gar nicht drüber gesprochen, was eigentlich so sein Plan ist. Weil wir haben gesagt, wir spielen jetzt mal die Saison zu Ende und dann sehen wir weiter.
Das heißt, du machst allen 05-Fans heute auch hier Hoffnung, dass er bleiben kann und wird.
Ja, wenn keiner anruft, bin ich glücklich. Also ich rufe keinen an, willst du Sano kaufen? Also ganz, ganz sicher nicht. Aber das, ich weiß heute nicht, was passiert.
Dimo, wie schwierig wäre es für Mainz 05, einen Spieler von dieser Klasse zu verlieren aktuell?
Naja, wir brauchen ja nicht drüber zu reden, weil Christian ganz klar gesagt hat, was Ambach ist. Deswegen muss ich mir da jetzt keine Gedanken drüber machen.
Reinhard, du hast ihn auch sehr intensiv verfolgt. Wie bewertest du seine Entwicklung? Also ich muss noch einmal eine Zahl nennen, nochmal zur Einordnung. Vor 2 Jahren wurde er, ich glaube, für 2,5 Millionen habt ihr ihn geholt. Also man sieht ja allein schon anhand dieser Zahlen, was da für eine Entwicklung stattfindet. Jeder, der ihn am Wochenende oder unter der Woche beobachtet, sieht seine Klasse. Christian hat eben auch schon mal ein bisschen geschwärmt. Ja, warum und wann und wie hat er diesen nächsten Schritt auch nochmal gemacht hier in Europa?
Wenn ich mich richtig erinnere, ging das ganz schnell. Er war relativ schnell auf einem, also was ich auch damals sehr beeindruckend fand, auf einem guten Bundesliga-Niveau direkt. Und dann ging es immer nur noch weiter nach oben. Ich kann mich jetzt nicht an irgendeine Phase erinnern, wo der irgendwie nochmal unter einen gewissen Level gefallen wäre. Und als er dann wirklich schon auf so einem fast schon so ein bisschen internationalen Niveau war, wo ich dachte, oh, die Engländer, das ist für die schon auch interessant, dann hat er das gehalten. Also das ist schon sehr erstaunlich.
Und denkst du, er wäre auch einer, Christian halt mal weg, der auch in England in jeder Mannschaft dann auch ein Faktor sein könnte?
Boah. Fußballerisch auf jeden Fall. Physisch, fußballerisch, Mentalität, 1A. Wie er als Typ ist, wenn er jetzt irgendwo hinkommt, wo er nicht sofort irgendwie eine große Rolle spielt, ne? Das kann ich nicht beurteilen. Das ist aber in England auch extrem wichtig, ne? Dass du dich da darstellen kannst. Ne? Aber ich traue sie eben alles zu, wirklich. Also es ist
aber Mainz 05 ist anscheinend ein Umfeld, wo auch ein Spieler aus einem fernen Land, aus Japan herkommen kann, um sich auch zu integrieren. Also was macht Mainz 05 da so besonders, auch diesen Boden, auch dieses Umfeld dann auch zu bieten? Ja?
Ich glaube gar nicht, dass das irgendwas Besonderes ist. Sondern es hängt auch viel damit zusammen, dass du hier immer Mannschaften hast, wo die ja auch die Chance haben, relativ schnell reinzukommen und wirklich dann auch ab einem gewissen Leistungsniveau auch regelmäßig zu spielen. Und dann wächst du. Das können dann jedem anderen Standort aber auch passieren.
Wir bleiben beim Thema Personal noch kurz im Maschinenraum der 05er und sprechen über 2 weitere Mittelfeldspieler, nämlich über Paul Nebel und Nadim Amiri. Konntest es wahrscheinlich schon ahnen. Beides Spieler mit ein paar Fragezeichen, beides aber auch Spieler, die noch Vertrag haben bei Mainz 05 bis 2027 bzw. 28. Aber gerade bei Amiri gibt es immer mal wieder ein bisschen Gerede. Gerade gestern hat Kollege Florian Plettenberg von Sky sich, ja, ich will schon sagen, festgelegt und wortwörtlich gesagt, dass Amiri Mainz 05 im Sommer verlassen wird. Das sei ein klarer Plan und angeblich soll Galatasaray Interesse haben. Christian Heidel, wie viel Wahrheit steckt in diesen Behauptungen?
Also ich habe mich gewundert, dass es so lange gedauert hat, dass irgendeiner, ich meine, Sonntag haben wir das Spiel gehabt, 19:30 und gestern kam schon die Meldung. Ich dachte eigentlich schon, es kommt 21:30 am Sonntag. Ist doch völlig normal. So, und auch wenn die Berater dann agieren, es ist ihr Spieler. was am Ende dabei rauskommt. Also wie viele Spieler Sky schon verkauft hat, die noch 5 Jahre im Club geblieben sind, keine Ahnung. Es sind immer ganz exklusive Informationen und ich sage mal 20% kommt am Ende so zustande. Aber das ist genau das Gleiche wie bei Sano. Also wir wissen schon, was wir an Amiri haben. Der fühlt sich ja auch pudelwohl in Mainz, aber natürlich ist ein ehrgeiziger Spieler und wenn da morgen Bayern München anrufen würde, würde er nicht einhängen. Ist doch völlig normal. Aber auch da hat Mainzel 5 alle Zügel in der Hand und bei Paul Nebel ganz genauso. Es ist halt immer schlimm, kaum es fertig wird, nur gehen alle weg. Ja, das kleine Mainz kann keinen Spieler halten. Das Spiel mache ich ja jetzt schon seit paar und 30 Jahren mit und uns gibt es immer noch. Ja, das ist dieses Fußballgeschäft. Wir verkaufen auch ab und zu Spieler. Das ist auch Teil der Philosophie, weil wir eben auch Geld brauchen, um, Dimo hat es vorhin gesagt, um diese Infrastruktur am Leben zu halten. Also wenn man weiß, dass dieser Verein, ich glaube, der einzige Verein ist, der in den letzten 30 Jahren 2 Bundesliga-Stadien gebaut hat. Zugegebenermaßen war es eine ein bisschen kleiner. Aber auch das musste alles gebaut werden. Das ist alles abbezahlt. Ja, mit was denn? Ja, mit Transfererlösen. Und die Leute, die dann immer sagen, ja, verkauft und ich verkaufe doch nicht, denen muss ich dann sagen, ja, wie machen wir das dann? Ja, also ausgliedern ist ja kein Thema, da hätten wir Geld, wir bleiben ein e.V., bin ich völlig d'accord. Aber dann ist unser Los auch ab und zu mal Transfers zu machen, denn wir haben das große Glück, Uli Hoeneß hat es früher immer gesagt, wir gehen der Bank nur auf die eine Seite. Ja, das ist da, wo das Geld, wo unser Geld liegt. Und die andere Seite, wo wir das Geld leihen müssen, da müssen wir nicht hin. Und das zieht Mainzel 5 seit vielen Jahren jetzt durch. Und ich bin 100%iger Verfechter dieser Philosophie. Natürlich kann ich mich da nicht beschweren, wenn ich, keine Ahnung, 30 Millionen einnehme, gibt nur 15 aus. Also ich habe es nicht eingesteckt, sondern dann wird der VIP-Raum ausgebaut, da wird die Diskothek in das Stadion gebaut. Das muss alles irgendwie bezahlt werden. Und deswegen ist Mainz 05 auch so, wie es eben ist. Und da sind wir schon sehr besonders. Aber dass wir wir haben ja noch 2 Spiele, jetzt schon wieder anfangen, die Spieler zu verkaufen, auch da gilt, wir müssen nicht. Und wenn es für uns Sinn macht, dann machen wir es.
Bleiben wir aber trotzdem noch mal kurz an Amiri dran. Da wurde ja schon viel geredet. Galatasaray, er selbst hat sehr vom BVB zuletzt geschwärmt. Bei welchem Verein könnte er denn unterkommen? Kollege Philipp Tietz hat gesagt, mit seinen Fähigkeiten könnte er überall spielen.
Ja, aber soll ich da jetzt eine Antwort drauf geben?
Du musst mal eine Prognose abgeben.
Also ich suche ihm ganz, ganz sicher keinen Verein, sondern der ist in einem Top-Verein, da kann er bleiben.
Gehen wir zu Paul Nebel. Auch da gab es ein bisschen Diskussionen zuletzt. Er hat den Berater gewechselt, ist jetzt auch bei Volker Schrut. Wir haben aufgeschnappt, dass ihr in guten Gesprächen mit ihm seid, dass er bleibt. Wie sieht es aus?
Wo habt ihr denn das aufgeschnappt?
Wir haben uns vorhin überall.
Aber auch das sind immer so Geschichten. Ich habe mit Paul ausgemacht, bevor nicht feststeht, in welcher Liga wir spielen, brauchen wir doch gar nicht zu reden. Der Junge unterschreibt doch bei Mainz 05 jetzt in der Situation, in der wir waren, keinen Vertrag, um dann im Sommer in der zweiten Liga zu spielen. Die Gefahr bestand ja. Deswegen haben wir gar nicht gestritten, sondern Paul ist so ein kluger, netter Junge. Das ist wirklich ein super Typ. Die anderen 2 übrigens auch. Aber wir werden mit ihm reden. Natürlich, Paul hat nur noch 1 Jahr Vertrag. Und wir wollen auch ungern mit ihm, mit dem auslaufenden Vertrag in die Saison gehen, weil dafür ist er einfach zu gut. Das werden wir mit ihm in aller Ruhe besprechen. Und wenn ein Wechsel anstehen sollte, bin ich traurig, dann machen wir eben einen Wechsel. Der muss allerdings auch lukrativ dann sein. Aber das besprechen wir in aller Ruhe. Und ganz ehrlich, ich wollte ihn jetzt nicht am Sonntagabend im Irish Pub ansprechen, ob er kurz mal den Vertrag verlängert. Hätte er vielleicht dann gemacht, aber das wäre unfair gewesen. Weiß jetzt nicht genau, ob er was getrunken hatte, weil ich ja nicht dabei war. Aber das gehen wir in aller Ruhe an. Auch das ist Business as usual. Das haben wir jedes Jahr so Fälle und dann werden wir irgendwie eine Lösung finden.
Reinhard, Paul Nebel ist ein Spieler, über den viel gesprochen wurde in dieser Saison. Wie siehst du seine Entwicklung? Er hat eine Delle drin gehabt, jetzt ist er wieder durchgestartet.
Großartiger Spieler. Mein Gefühl ist, das ist ein Mainzer 5-Spieler. Ich bin mir nicht sicher, ob der irgendwo, ich meine, Mainzer 5 steht jetzt zwischen, kann Platz 6 mal erreichen, eine Top-Saison, kann dann wieder 8., 9., 10., 11., 12. werden. Und das ist ja jetzt auch, und das aber konstant, ne? Das ist ja auch schon Qualität. Und wenn der Bub jetzt was sucht, wo er exorbitant sportlich höher angesiedelt ist, dann weiß ich nicht, ob die Vereine ihn wirklich holen und ihn brauchen. Also ich will ihm überhaupt nichts. Das ist ein wunderbarer Fußballer, aber muss er wirklich den berühmten nächsten Schritt gehen, weiß ich nicht. Vielleicht ist es sogar mal sinnvoll, hier auch mal 10 Jahre zu bleiben und hier eine große Nummer zu werden. Ganz davon abgesehen kann ich mich, wenn ich jetzt so überlege, es gibt gar nicht so viele mal zu 5 Spieler, die nach einem Wechsel irgendwo eine große Nummer geworden sind. Das war Schürrle, Manuel Friedrich. Aber also mir fallen viele, viele ein, die irgendwo dann rein. Wenn ich an Yunus Mali denke, was war da ein Zirkus, was das für ein großer Spieler werden soll? Ne? Völlig untergegangen.
Er kam ja wieder zurück.
Genau, jetzt ist er wieder eine Nummer.
Fahr sie nach England, ist auch nicht so viel draus geworden.
Ja. Aber ich denke, das gilt für Amiri auch. Also klar, bei ihm wird vielleicht mehr im Vordergrund stehen, dass er irgendwie nochmal einen fetten Vertrag abstauben will. Aber auch da würde ich sagen, Amiri, bist du wirklich so gut, dass du jetzt zu einem Verein musst, der dir exorbitant mehr Gehalt bezahlt, wirst du dort auch nochmal so zufrieden sein wie hier? Ich bin mir nicht sicher.
Timo, du hast ja auch sehr lange für Mainz 05 gespielt. Wie bewertest du das? Seid ihr früher eher mal länger bei einem Verein geblieben? Wird es auch den jungen Spielern heutzutage gut tun, auch mal wieder länger zu bleiben, anstatt, ich sage jetzt mal überspitzt, immer nur dem Geld hinterher zu jagen oder auch dem Ruhm vielleicht?
Naja, gut, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der jeweiligen Situation geschuldet. Ja, also wir diskutieren hier Namen, die draußen diskutiert werden, die schon alle nicht mehr für Mainz 05 spielen. Christian hat es gerade gesagt, lass uns doch erstmal die Saison zu Ende spielen, dann setzt man sich zusammen. Und ich glaube, dass das ein Riesenvorteil von Mainz 05 ist. Wenn ich an das letzte Jahr denke und Christian und ich haben drüber gesprochen, Johnny Burkhardt, der Junge ist einfach extrem wichtig gewesen, aber ich bin davon überzeugt, auch extrem dankbar gewesen, wie Christian mit ihm umgegangen ist, weil genau das, was besprochen wurde, umgesetzt wurde. Und das ist in meinen Augen die große Stärke von Mainz 05 und daran sollte man auch immer festhalten und nicht jetzt schon anfangen, hier ein rotes Preisschild und da. Es wird sich eh entwickeln. Ja, es ist natürlich so, dass die Jungs mittlerweile eigene Unternehmer sind und viel Geld verdienen, aber immer noch eine Schippe mehr verdienen können teilweise. Ob das immer richtig ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier und kann man vor einem Wechsel überhaupt nicht sagen. Ja.
War bei euch damals weniger Aufregung? Hat man da schon einen dramatischen Unterschied gemerkt?
Ja, das weiß ich nicht. Also wir hatten auch mal so einen kleinen Ägypter, der hat schon für ein bisschen Aufregung gesorgt. Das kann ich sagen. Aber wenn ich an meine Vertragsverlängerung denke, da hat das gesprochene Wort gezählt. Ja, und ob es heute noch so ist bei anderen Vereinen, das kann ich nicht beurteilen, aber ich bin mir sicher, dass es bei Mainz 05 noch so ist.
Wie ist das, wenn so ein, zwei in der Mannschaft dann man merkt, okay, die sind gerade vielleicht im Kopf woanders, ne? Da spielt auch, sieht man die Dollarzeichen in den Augen. Sagt man da auch mal in der Kabine, so Junge, jetzt spielst du aber erstmal draußen Fußball für uns und reißt dich schon wieder zusammen? Wie geht man damit um als Mitspieler? Oder ist es gar kein Thema?
Also ganz ehrlich, ich habe in der Rückrunde nicht einen gesehen von den Jungs, der irgendwelche Dollarzeichen in den Augen hatte oder sonstiges. Sie wollten den Klassenerhalt schaffen und da wurde alles untergeordnet und kann ich überhaupt nicht bestätigen. Also es ist ein Geschäft am Ende des Tages, nichts anderes. Ja, und das Geschäft ist immer größer geworden, größer und größer und es wird immer größer. Die Schere in der Bundesliga geht immer weiter auseinander. Ja, es sind ja schon 2 Meisterschaften, die da gespielt werden und natürlich spricht man darüber und der eine verdient halt ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber es darf einfach nicht zu Unruhe führen, denn am Ende des Tages muss sich die Mannschaft einig sein und da darf es keine Rolle spielen, ob der jetzt ein Angebot von, keine Ahnung, Galatasaray oder Gott weiß wem hat. Sie sind unter Vertrag und auch die 2 Spieler, die eben angesprochen worden sind. Wenn sie erstmal einen Vertrag haben, sitzt der Herr Heidel da und hat sie erstmal in der Hand am Ende des Tages. Und man muss sprechen, nichts anderes.
Wir wollen noch auf eine weitere Personalie eingehen. Christian, es tut mir leid, wenn ich dich da jetzt noch ein bisschen, bisschen pieksen muss, aber wenn wir dich mal da haben, will ich auch noch über Kaspar Potulski sprechen. Auch bei ihm gab es ein bisschen Unruhe, auch er hat den Berater gewechselt. Man hört jetzt, dass sein Vater ihn da versucht, auch so ein bisschen in eine Richtung zu schubsen und ihn da vielleicht auch so ein bisschen unter Druck zu setzen, um auch den nächsten Karriereschritt auch bei ihm zu forcieren. Wie nimmst du das wahr aus deiner Position? Wie nimmt ein Verein das auf, wenn der Berater gewechselt wird? Soll damit dann strategisch mehr Druck auf euch als Verein ausgeübt werden, um dann vielleicht auch mehr Einsatzzeiten im ersten Schritt für den Jungen zu erwirken?
Durch einen Paraderwechsel, das wäre jetzt neu. Also ich bespreche ja, oder der Trainer bespricht ja nicht die Aufstellung mit dem Berater. Also das ist, muss ich wirklich sagen, das ist einfach ein Mediengetöse. Ein Spieler wechselt den Berater und dann schreibt die erste Zeitung, die es erfährt, ja, das könnte da vielleicht ein Wechsel daraus entstehen und alle anderen schreiben es ab und der Potulski ist schon so gut wie weg. Der hat einen Vertrag bis, ich glaube jetzt bald bis 2029, der ist 18 Jahre alt und es gibt in Deutschland einen Spieler, der mehr Spiele gespielt hat mit 18 Jahren als Kasper. Und das ist Koulibaly von Werder Bremen. Der Junge ist nicht nur auf einem guten Weg, der ist auf einem überragenden Weg. Der ist Bundesligaspieler. Aber man kann natürlich nicht verlangen, dass man sofort jedes Spiel spielt. Das ist eine Entscheidung des Trainers. Und auch Kasper muss noch viel, viel lernen. Aber der Junge identifiziert sich mit Mainz 05. Ich habe ihn am Sonntag in St. Pauli nach Schlusspfiff da rumhüpfen sehen. Aber da wird immer viel, viel mehr draus gemacht. Und natürlich weiß ich jetzt gar nicht so genau. Es wird erzählt, dass der Papa da ein bisschen Druck macht. Der liebt seinen Sohn und will das Beste für ihn. Ist völlig in Ordnung. Aber ich kann nur sagen, das Beste für Kaspar Potulski ist Mainz 05. Ja, weil bei uns spielt er. Und was soll denn der nächste Karriereschritt sein? Soll er jetzt zu Bayern München wechseln? Da wird er nicht spielen. Ja, also deswegen, irgendwann, wenn er so weitermacht, dann wird er, hat er vielleicht die Chance, irgendwann beim großen Club zu spielen. Herzlichen Glückwunsch, ist gut. Ja. Und das ist für uns das beste Marketinginstrument. Aber momentan steht er bei uns 0,0 auf der Agenda. Also da kann er fünfmal den Berater wechseln. Das muss mir egal sein, weil das die freie Entscheidung eines Spielers ist. Also ich kannte alle drei Berater von ihm sehr, sehr gut. Und jetzt ist er beim Volker Struh, den kenne ich seit 25 Jahren. Und wenn Volker reden will, dann reden wir und dann werde ich ihm genau das Gleiche sagen, wie ich jetzt hier sage. Aber es gehört einfach so ein bisschen dazu. Ja, über irgendwas müssen wir reden. Da verstehe ich auch.
Das heißt, ihr geht auch ganz entspannt mit diesen Beratern um, die ja immer eine größere Macht oder zumindest mehr Einfluss auch in das ganze Business bekommen. Das ist, glaube ich, für euch im Verein auch nicht immer ganz so einfach zu handeln, oder?
Also ich habe da 0,0 Probleme damit, weil ich kenne sie alle. Nico lernt sie jetzt alle kennen, ja, und ich kann ihm vorher schon ein bisschen sagen, der ist so und der ist so. Das gehört heute dazu und ich bin auch jetzt nicht derjenige, der immer sagt, die bösen, bösen Berater. Ich verstehe schon, wenn ein Fußballer sich einen Berater nimmt, dann kommt dann ein 18-Jähriger und sitzt bei mir im Büro. Der würde dann einen Vertrag unterschreiben und hätte wahrscheinlich noch drei Staubsauger mit dabei und wird es gar nicht merken. Also, dass da ein Profi dabei ist, ist doch völlig klar, ist doch völlig in Ordnung. Natürlich gibt es ein paar, da macht man sich dann schon mal Gedanken anschließend, aber jetzt zu sagen, quer durch diese Branche, das sind alles Verbrecher oder so, wirklich Quatsch. Also ich kenne so viele, ich kenne vielleicht fast alle in Deutschland und in Europa auch sehr, sehr viele und man kennt sich, man kann sich auch schon so ein bisschen einschätzen und dann laufen die Verhandlungen. Die laufen da wirklich sehr, sehr seriös ab. Da sie immer zu viel Geld selber wollen, das ist klar. So, da müssen wir dann ein bisschen länger verhandeln noch.
Reinhard, wir haben es gerade schon anklingen lassen, Potulski, Riesentalent, wahrscheinlich das Größte, was Mainz 05 gerade in seinen Reihen hat. Wie schätzt du sein Potenzial ein? Wie kann sein Karriereweg weitergehen bei Mainz 05?
Das Potenzial ist endlos. Der Bub ist einfach gut. Aber ich denke mal, als Medien muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht das Spiel der Berater immer so bereitwillig mitmacht. Ne, die müssen ja nur irgendwie ein bisschen was streuen, dann springen der Erste drauf, will erstmal so viel Klickzahlen damit holen, wie es irgend geht. Ne, wie Piranhas kommen die Nächsten hinterher und dann ist an dem ganzen Knochen eigentlich gar kein Fleisch dran. Und ich glaube, das ist so ein klassischer Fall. Und man sollte dann einfach die Sache vielleicht manchmal auch einfach ruhen lassen.
Deswegen haben wir euch hier, dass wir drüber reden, dass ihr das aufklärt. Genau deswegen fragen wir.
Weil Berater sind heute, die sind ja schlau. Ne? Also die müssen ja nur irgendwo ein bisschen was streuen und wuff, geht das hoch. Ne?
Dimo, vielleicht aus deiner Erfahrung als Spieler, wie schwierig ist es gerade für so einen jungen Spieler, dann auch mit dem Ganzen, was auf einem einprasselt, in dem Bundesliga-Zirkus auch umzugehen?
Ja, so einfach ist es tatsächlich nicht, weil sehr viele Leute mittlerweile mitsprechen können. Diese ganzen Social-Media-Kanäle sind dazugekommen. Jeder hat seine eigene Meinung und du musst es schon mal verarbeiten. Ja? Also, dass der Kasper ein überragender, junger, 18-jähriger Spieler ist, hat er bewiesen. Das ist, sieht man einfach und das sieht auch jeder Fußballfan in Mainz. Und ich würde mir wünschen, dass er tatsächlich noch ein, zwei Jahre in Mainz verbringt, weil er dort die größte Möglichkeit hat, wirklich Spielpraxis zu bekommen. Das ist in diesem Alter das alles Entscheidende. Ob beim Torwart, ob bei einem Spieler, Spielpraxis ist mit nichts zu ersetzen. Und er hat eine Marke gesetzt in diesem Jahr, definitiv. Und ich glaube, das wäre für ihn persönlich und seine Entwicklung das Beste, aber das muss er mit seinen Beratern entscheiden und derjenige, der den Vertrag bis 2029 gemacht hat. Das ist, wir kommen ja immer wieder zum gleichen Thema. Von daher, wenn ein Vertrag da ist, sollte er nach Möglichkeit erfüllt werden, weil beide Seiten sich irgendwas dabei gedacht haben.
Wir wollen ja den Abend heute nutzen, um auch mal so ein bisschen diese Saison, die ja sehr intensiv war, die ja auch sehr stark durchgerauscht ist mit den vielen europäischen Nächten, auch ein bisschen nutzen, um mal so ein bisschen der Revue passieren zu lassen. Christian, wie hast du vor allen Dingen diese Europareise in diesem Jahr erlebt? War die unfassbar emotional oder wie hast du die wahrgenommen?
Ja, wenn man bei Mainz 05 ist, dann ist so etwas was ganz Besonderes. Und ab und zu wird mir fast zu klein geredet. Also, dass Mainz 05 europäisch spielt, ist alles andere als selbstverständlich. Und die Art, wie wir dieses Jahr gespielt haben, und da meine ich jetzt nicht nur, was auf dem Fußballplatz stattgefunden hat, sondern was drumherum war. Also, dass wir mit 2.500 nach Zypern fliegen, egal wo wir waren, bei jedem Spiel waren Tausende von Mainzern da. Also, ich kann mich erinnern, in Olmütz bist du über den freien Platz da gelaufen, ja, da war alles rot-weiß. Das ist natürlich da, habe ich früher immer gesagt, da fängt Fußball an. Früher sind wir mit einem Flugzeug hingeflogen und davon haben wir die Hälfte noch selber bezahlt, ja, weil es nicht voll wurde. Und jetzt sind wir da einfach auch als Club sind wir einfach angekommen. Und das hat dem Club jetzt, glaube ich, so viel gebracht. Und alle Leute, die da in Europa mit uns unterwegs waren, kamen nach Hause, also egal wie das Spiel gelaufen ist, und haben gesagt, das war einfach was ganz Besonderes. Und die Heimspiele, ich glaube, wir haben alle Heimspiele gewonnen, stimmt das? Ja, ich glaube, ja. Ja, alle haben wir gewonnen, ja. Also alle Heimspiele gewonnen und in einem ausverkauften Stadion. Es gab ja schon mal europäische Zeiten, da waren da 15.000 Leute im Stadion. Da ist der Verein einfach mitgewachsen und keiner wird diese Zeit vergessen. Und vielleicht schaffen wir es nochmal. Irgendwann ist er nicht ausgeschlossen. Wir hatten einfach das Pech, dass teilweise die Stadien zu klein waren und wir haben unsere 5% da bekommen. Und wir werden, ich glaube, vielleicht mit der doppelten Anzahl hätten wir vielleicht geschafft, dorthin zu fahren. Aber ich glaube, das ist das A und O, dass wir dann sogar noch ins Viertelfinale gekommen sind. Und dann, ja, dann haben wir halt mal einen auf die Kiste bekommen. Da wurde ich ja teilweise für kritisiert, weil ich's vielleicht auch ein bisschen nicht schön geredet habe. Ich habe gesagt, ja, das müssen wir jetzt akzeptieren. Wir haben an dem Tag scheiße zusammengespielt, aber wir haben auch gegen eine überragende Mannschaft an dem Tag gespielt. Und dann haben sie die Ersten wieder angerufen. Ja, schau mal, die haben jetzt gegen Vallecano verloren, mal abwarten aufs Rückspiel. Also auch das Spiel in Frankreich, ich glaube, das war was ganz Besonderes. Das war eine Atmosphäre, habe ich auch selten erlebt. Man hat gemerkt, da geht's zur Sache. Und dann haben wir leider Gottes, haben wir dann die Kiste voll bekommen, sind ausgeschieden. Aber ich habe nach dem Spiel schon gesagt, wir können uns erhobenen Hauptes, können uns aus der Conference League verabschieden. Ich habe auch meine Meinung, muss ich zugeben, komplett geändert. Also die Conference League da irgendwann erfunden haben, habe ich gesagt, was soll das jetzt sein? Also so ein bisschen Europa für Arme. Nein, das hat riesig Spaß gemacht. Das ist eine tolle Geschichte. Ich finde auch da muss ich meine Meinung revidieren, dieses System, der Modus, der ist top. Du spielst dann gegen jemand anderes, nicht da diese Hin- und Rückspiele. Wir waren wie viel haben wir gespielt überhaupt? 12 Spiele, ne? In 6, ja, da müssen wir in 6 Ländern waren wir. Wenn du mit Hin- und Rückspiele mehr spielst, ja, da kommst du nicht so viel rum. Also ich fand, das ist eine tolle Geschichte. Also ich bin ja auch ein Kritiker von Herrn von der UEFA teilweise, wie es gemacht wird. Severin heißt er.
Severin.
Ja, aber toll, Hut ab. Das ist einfach, war prima und ich würde mir sehr wünschen, dass wir es nochmal erleben dürfen. Dass es auch ein paar Nachteile mit sich bringt, das müssen wir natürlich auch sehen. Also wir haben, das ist nicht der alleinige Grund, aber es ist schon ein Grund, warum wir auch große Probleme gehabt haben dann in der Bundesliga. Das konnte man zum Glück dann jetzt noch drehen.
Was muss passieren, damit man dann auch vielleicht in einer Saison, in der man dann auch europäisch spielt, dass man auch in der Bundesliga nicht in so eine Gefahr gerät? Oder ist es für Mainz 05 einfach weiterhin schwierig?
Es wird für uns immer schwierig sein. Und trotzdem würden wir, wenn wir uns qualifizieren, nicht absagen. Wir würden trotzdem mitspielen. Aber ich habe gerade vorhin mit Reinhard so ein bisschen erzählt. Jetzt kann man sagen, Spieler waren zu schlecht eingekauft. Was weiß ich was. Ich sage, der Hauptgrund, warum wir in die Schwierigkeiten gekommen sind, ist, wir haben nicht mehr trainiert. Und Mainz 05, die Art, wie wir Fußball spielen, die Art, wie wir auch trainiert werden, da gehört Training dazu. Aber wir haben nur noch im Flugzeug gesessen und haben nur noch Regeneration gemacht. Und irgendwann hat es nicht funktioniert. Und als Urs dann übernommen hat, hatte er natürlich auch das Glück, mit dieser Mannschaft wochenlang zu trainieren, weil wir uns schon fürs Achtelfinale qualifiziert hatten. Jetzt gibt es natürlich auch noch andere Gründe. Wir hatten auch dann Formschwächen. Aber die Formschwächen sind auch deswegen gekommen, weil wir einfach kaum noch trainiert haben. Ich glaube, wir hatten noch ein Drittel Trainingstage im Vergleich zuvor. Das Bayern München lacht sich tot drüber. Die sind froh, wenn sie nicht trainieren. Ja, müssen die Spieler, weil es alles Weltklasse-Fußballer ist. Aber da fangen die Probleme an. Wir haben jetzt viel Erfahrung gesammelt und ich glaube, wenn wir nochmal da reinmarschieren, werden wir auch das ein oder andere vielleicht verändern im Ablauf. Aber das ist das Los von Mainz 05. Das hat nicht nur uns getroffen, es waren auch ein paar andere Mannschaften, die, wo es nicht üblich ist, dass man europäisch spielt, die auch ihre Schwierigkeiten bekommen haben. Und trotzdem gehört es auch dazu. Wir haben es ja zum Glück jetzt noch kitten können.
Du hast den Trainerwechsel angesprochen. Man hat das Gefühl, bei manchen Vereinen in der Bundesliga, die wechseln ihre Trainer, denen fällt es nicht so schwer, vielleicht dann oft zu oft. Bei euch hat man immer das Gefühl, es tut euch echt im Herzen immer weh. Klar, es ist ein Geschäft, aber irgendwie tut es euch auch weh, euch von Trainern zu trennen. Wie schwer ist es dir diesmal gefallen?
Der Bo ist ein überragender Trainer. Beide Bos übrigens, wir hören ja schon mal einen. Ja. Und beides sind auch überragende Typen und Menschen. Und wenn irgendwann der Tag gekommen ist, dass du in das Gespräch rein musst und ein Trainer weiß das vorher schon, wobei bei beiden sich das ja angebahnt hat, dann ist das sehr unangenehm. Es ist nicht nur unangenehm, wenn man auch menschlich eine gute Basis gefunden hat. Ich bin immer vorsichtig, jetzt so mit Freunden oder so. Aber wir haben mit Bo Svensson und auch mit Bo Henriksen, habe ich mich persönlich sehr, sehr gut verstanden. Nico, Mannschaft, das war nicht so, dass da irgendetwas zerbrochen war. Aber wir sind an einem Punkt angekommen, obwohl es vorher alles sehr erfolgreich war, das einfach nicht mehr funktioniert, aus unterschiedlichsten Gründen. Ja. Und dann sitzt man da und dann fällt man sich irgendwann in die Arme, ja, da kommen auch sogar Tränen. Das ist in der Tat so. Es ist insbesondere in Mainz einfach so, weil wir immer ein gutes Verhältnis mit den Trainern auch hatten. Aber ja, mein Job, unser Job ist, das Beste für Mainz 05 zu versuchen. Und das verstehen die Jungs auch, die Trainer. Jetzt fallen sie ja meistens recht weich, weil sie noch Vertrag haben. Das gehört in dem Geschäft dazu und das passiert im Endeffekt ja fast jedem Trainer. Und wir sind halt die Bösen, die es dann machen müssen. Aber ich glaube, dass das von den Trainern auch absolut akzeptiert wird. Das sind ja keine persönlichen Dinge, die da eine Rolle spielen.
Und wann war dir dann klar, dass Urs Fischer in dem Moment genau der Richtige ist?
Die Idee war eigentlich die folgende. Wir hatten mit Bo Henriksen einfach ein Emotionsbündel, also kann ich gar nicht beschreiben. Der war ja nicht nur, wenn er ins Stadion eingelaufen ist, so, der war in der Kabine so. Und wenn er ab und zu, also ich sitze ja da am dritten Stock am Bruchweg, ich habe den schon gehört, da war er erst im zweiten Stock. Aber das ist nicht, der ist authentisch, das ist nicht gespielt. Der rennt da rum, sagt jeden guten Tag und so schreit schon. Ja, da wirst du selber emotional. Und das Problem war, jetzt sind wir aus unterschiedlichsten Gründen in diese Krise reingerutscht und jetzt war es, glaube ich, schwierig, mit demselben Ansatz da nochmal rauszukommen.
Ich glaube, das wäre schwierig geworden. Also war der Plan, jetzt machen wir genau das Gegenteil wieder. Damals, wie Bo kam, war mausetot. Da musst du hast du einen gebraucht, der wie ein Irrwisch durch die Kabine rennt und die Mannschaft heiß macht. Das hat er überragend gemacht. Und jetzt war mein Gefühl, jetzt müssen wir einen holen, der wieder Ruhe reinbringt. Der total Wert auf Taktik legt. Der Urs hatte auch das große Glück, dass er trainieren konnte. Der da Ruhe reingebracht hat, der mit den Jungs gesprochen hat, den ganz anderen Ansatz wählt. Und da war der Weg zu Urs Fischer, der war nicht so weit. Also er war frei, das war ja schon mal ein großer Pluspunkt. Ganz ehrlich, ich hatte jetzt nicht geglaubt, dass er es macht. Weil man hört sich ja so in der Branche ein bisschen rum, da gab es auch andere Vertreter, die Urs Fischer gerne gehabt haben. Und das Komische war, wir haben dann das erste Mal, habe ich ihn angerufen, dann haben wir gesprochen. Und ich hatte schon nach dem Gespräch irgendwie das Gefühl, weil was stellt er für Fragen? Das sind keine Fragen, so Allerweltsfragen, sondern das ging alles schon in die Tiefe rein. Da hatte ich schon das Gefühl, das interessiert ihn. Und beim zweiten Gespräch habe ich ihn gefragt, ja, glaubst du denn, das könnte ein Thema für dich sein? Wir hatten ja auch ein bisschen Druck auf dem Kessel. Und dann hat er sofort gesagt, ja, ich kann mir das vorstellen, das hört sich alles gut an. Ja, und er hat mir dann gesagt, und das ist bis zum heutigen Tag ist das so, für ihn ist extrem wichtig, dass er den Menschen vertraut, dass er ein Gefühl bekommt, dass die Chemie einfach da stimmt und dass wir ihm da kein Quatsch erzählen. Er hat es ja vor kurzem auch in der Pressekonferenz gesagt, alles was mir die Verantwortlichen, Nico war ja auch dabei, alles was mir die Verantwortlichen gesagt haben, das ist so. Ich konnte nicht versprechen, dass wir gewinnen. Dafür holt man ja, dass wir gewinnen. Aber ich konnte ihm sagen, wie dieser Club tickt, wie diese Mannschaft funktioniert, wie er hier arbeiten kann. Und ich glaube, wenn man Urs heute fragt, sagt er, es ist genau so gekommen. Und das ist auch für uns wichtig, dass er das sagt, weil irgendwann mal in 100 Jahren sind wir wieder ein Trainer. Und dass die Trainer, das hat sich in der Liga einfach rumgesprochen, wie wir mit den Trainern umgehen, dass es wirklich so ist. Und deswegen war das auch ein Match, der hat sich einfach total wohlgefühlt. Und dann ist alles so gekommen, was wir uns im Dezember, Januar dann erhofft haben.
Reinhard, jetzt. Jetzt kam er quasi in der Winterpause, in der heißen Phase, ne, hatte den ganz klaren Auftrag, so viel wie möglich gewinnen. Jetzt wird er dann im Sommer zum ersten Mal auch eine ganze Saison vor sich haben. Was kann ein Urs Fischer da noch entfalten von dem, was er da auch drauf hat?
Ja, man muss mal gucken, in Berlin hat er wie viele Jahre? Fünf Jahre und davon 4 Jahre immer einen Schritt weiter. Also worüber reden wir? Ich traue ihm das absolut zu und ich war auch auf einem gewissen Gebiet ein bisschen skeptisch, weil ich gedacht habe, oh, als Typ vielleicht sogar ein bisschen langweilig oder so, ne? so diese Langsamkeit und so und als Fußballer ein bisschen sehr wenig komplex, immer so mit einem Tor irgendwie mit Defensive und dann kriegen wir es doch hin. Und inzwischen merke ich aber, der Typ ist mehr. Der hat, glaube ich, auch ganz andere Vorstellungen vom Fußball. Wenn du ihm die entsprechenden Spieler gibst, dann kann der wirklich weiterentwickeln. Deswegen sehe ich da überhaupt kein Problem, dass der hier noch 2, 3, 4 Jahre macht. Ne? Vielleicht ein bisschen Unterschied zu Bo Henriksen, wo ich der Meinung war, dass er vielleicht, der hat Überzeugung gelehrt. Und solange das funktioniert hat, sind aus mittelprächtigen Spielern, hast du plötzlich gedacht, boah, die sind ja viel besser, als man bisher gedacht hat. Und das ist einfach, wenn du irgendwas mit Überzeugung, Leidenschaft zusammenkommen und dann kannst du auch mal überspielen, dass du vielleicht nicht ganz so mit so vielen Prinzipien unterwegs bist, spielerisch, taktisch. Ne? Und als das dann so bei Bo Henriksen ein bisschen nachgelassen hat mit der Überzeugung, ne, dann kam das vielleicht auch ein bisschen zum Vorschein, dass es die Spielweise etwas weniger komplex war. Ne? Und ich glaube, bei Urs Fischer besteht diese Gefahr überhaupt nicht.
Welche Puzzlestücke bräuchte er noch, damit er mit Mainz 05 jetzt noch diesen nächsten Schritt auch gehen kann?
Ach, das, guck mal, jetzt wissen wir noch gar nicht mal, ob die aktuellen Schlüsselspieler da bleiben. Wenn die da bleiben, braucht er nicht viel. Gehen die, boah, dann musst du natürlich was ganz Neues aufbauen fast, ne? Und dann musst du vielleicht auch wieder bei den Zugängen müssen vielleicht ein paar mehr wieder funktionieren. Also ist jetzt keine Fundamentalkritik, sondern es waren schon in diesem Bereich zwischen 2 und 6 Millionen Ablöse, waren doch sehr viele dabei, die einfach keine Mainz-05-Spieler geworden sind. Und ich glaube, da, wenn das wieder ein Tick besser funktioniert, dann ist da auch wieder Potenzial drin.
Glaubst du, dass Mainz-05 so ein Club der Extreme bleibt oder dass sie auch dann auch mal eine gewisse Konstanz noch stärker reinkommen können? Ich meine, dass sie oben mitspielen können, dass sie europäisch brillieren können, das zeigen sie ja. Aber dann gibt es eben wieder diese schwächeren Phasen dann auch.
Ich denke, das ist Konstanz. Also wenn du ständig zwischen Platz 6 und 12 hin und her gehst, klar, du musst auch mal überlegen, warum gibt es in 5,5 Jahren, waren es glaube ich jetzt 3 so schlechte Phasen. Also die waren ja fast schon utopisch schlecht. Ne, dabei, wenn du mit 6, 7 Punkten aus irgendwelchen längeren Phasen rauskommst, dann ist das einfach nicht gut. Und das hat ja auch seine Gründe. Ne? Aber und trotzdem, wenn du am Ende aber wieder solche Rückrunden hinlegst, die ja wirklich weit überdurchschnittlich dann ausfallen, dann ist das konstant. Bitte.
Jetzt werden ja auch im Sommer doch einige Spieler zur WM fahren. Ist es ein Vor- oder ein Nachteil für einen Club, dass da so viele Jungs dann auch mit dabei sind? Ein Vorteil, weil die natürlich auch da Energie rausziehen können, ja, weil die einfach auch da auch Kraft mitbringen. Oder eben auch ein Nachteil, weil du sehr kurze Vorbereitungen dann hast und vielleicht der eine oder andere erschöpft. Ich will nicht gar nicht von Verletzungen sprechen, aber dann doch eher mit ein bisschen weniger Kraft im Tank dann auch zurückkommt.
Ich wüsste jetzt nicht, ob Mainz 05 bei der WM Schlüsselspieler abstellt. Und die einfach dann so dabei sind, lieber Gott, die haben vielleicht schon eine Woche weniger Urlaub und dann geht's weiter. Also das sehe ich keine große Gefahr drin. Außer kommt einer verletzt zurück, klar, dann ärgert sie dich natürlich. Ne?
Wie seht ihr das als Verantwortliche? Ich meine, wir haben eine Mammut-WM jetzt auch vor uns. Wie beurteilt ihr das?
Ja, Reinhard hat, ich glaube, das ist das Richtige ganz am Schluss besonders gesagt. Wir zittern natürlich bei jedem Spiel und wenn einer auf dem Boden liegt, dann, ja, dann geht die Angst um. Aber ich glaube schon, wenn man eine gescheite WM spielt, kann das im Spieler auch noch viel bringen. Auch bei einer Fußball-Weltmeisterschaft lernt man noch. Also diese, ich bin jetzt kein Verfechter dieser Mammut-WM, aber die kann natürlich auch schon schnell beendet sein. Und dann kommt ein Spieler zurück, dann hat er genauso lange Urlaub wie die anderen auch, aber hat natürlich dann einen Dämpfer bekommen. Ja, weil man, wenn man zur WM fährt, hat man natürlich vor, möglichst in die K.O.-Runde reinzukommen, in die nächste Runde reinzukommen. Aber ich sehe da jetzt keine großen Probleme. Das ist, ja, ich glaube, der Lebenstraum jedes Fußballer. Fußballer ist einfach einmal Fußball-Weltmeisterschaft zu spielen. Also, wir können sie nicht ändern. Wir freuen uns für die Jungs. Es sind ja ein paar, die da wahrscheinlich jetzt fahren werden. Und dann freut man sich auch, wenn man ein Fußballspiel guckt und dann spielt, was weiß ich, Schweiz gegen irgendjemand und da spielt dann ein Mainzer mit. Also das ist, da kann ja jeder auch ein bisschen stolz drauf sein, weil in der Regel wurden sie alle Nationalspieler bei uns.
Stichwort Fußball-Weltmeisterschaft. In knapp 6 Wochen geht's los und wie zu erwarten wird das Sportliche auch so ein bisschen viel von anderen Themen überlagert. Zuletzt standen vor allen Dingen die Ticketpreise in der Kritik. Dimo, wie blickst du auf die Entwicklung der Ticketpreise jetzt in der WM, bei der WM im Speziellen, aber auch generell im deutschen Fußball?
Ja, auch das ist natürlich extremst gewachsen im Prinzip. Ja, also es ist ein Riesenmarkt, die Zuschauerzahlen sind da, Angebot und Nachfrage. Jetzt für die WM habe ich es natürlich gelesen, was da so aufgerufen wird, wie schwer es ist, Tickets zu bekommen. Ich bin ein Verfechter davon zu sagen, dass alles für jeden immer bezahlbar sein muss, denn wir leben von den Fans, von den Zuschauern und dementsprechend sind exorbitante Preise für mich nicht akzeptabel, definitiv.
Aber was bedeutet es auch für den deutschen Fußball, wenn es global gesprochen immer teurer wird und die Bundesliga aber versucht, wie du es schilderst, eher die Fannähe auch zu bewahren?
Das kann ich schwer beurteilen. Also ich bekomme nur das mit, was in der Zeitung steht, was im Internet so steht. Die Entwicklung bekomme ich mit. Aber nochmal, für mich ist es wichtig, dass die Stadien voll sind. Und gerade in der heutigen Zeit ist es, glaube ich, für den einen oder anderen nicht ganz so einfach, mit einer vierköpfigen Familie ein Bundesligaspiel zu gucken, ohne dass es irgendwie wehtut. Und das ist für mich ein generelles Problem in Deutschland.
Christian, wie sehr beeinflussen Präsidenten von gewissen Ländern oder auch FIFA-Funktionäre den Vereinsfußball in Deutschland oder speziell auch Mainz 05?
Also, mich interessiert das herzlich wenig, muss ich jetzt zugeben. Der Herr Infantino beeinflusst jetzt nicht Mainz 05 mit dem, was er da erzählt. Wenn er eingreift, jetzt das, was eben gesagt wurde, diese Fußball-Weltmeisterschaften der USA, also ich erlaube mir jetzt da mal mit meinem Sohnemann dahin zu fahren und es ist einfach aberwitzig, wenn dann ein Ticket 700 Euro kostet. Und das ist dann Kategorie 2 oder 3, also überhaupt nichts Besonderes und da müssen wir Acht geben. Und Infantino lässt sich natürlich dann dafür abfeiern, dass er sagt, wie viele Milliarden wieder diese WM eingebracht hat, wo er nicht ganz Unrecht hat. Da wird schon dann viel auch nach Afrika, sonst wo hingegeben, dass dort auch was passiert. Aber irgendwann ist das ja zu Ende. Aber das betrifft jetzt mal zunächst nicht Mainz 05. Also wir erhöhen unsere Eintrittspreise nicht, weil der Infantino irgendwas erzählt hat. Die andere Geschichte, ja, was hat er bekommen, der Donald Trump? Irgendeinen Friedenspreis? Also den gab es vorher gar nicht. Den haben wir, gut, da hat Infantino mal kurz so einen Preis erfunden, hat mich überreicht. Also keine Ahnung. Also mich hat das jetzt nicht besonders berührt. Da lacht man ja eher drüber. Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir da unseren Fußball spielen. Ich würde es fatal finden, wenn wieder sowas Ähnliches passiert wie in Katar. Also ich hoffe auch, dass gerade wir Deutschen da nicht wieder mit so einem Zirkus anfangen. Im Endeffekt geht es auch um Fußball. Und die Fußballer, die da hinfahren, deren Lebenstraum, die können nichts dafür, dass wir jetzt in der USA spielen und dass da ein paar merkwürdige Dinge passieren und vielleicht auch ein merkwürdiger Präsident im Amt ist. Aber man sollte jetzt nicht wieder anfangen, dieses Fußballfest kaputt zu machen. Da gibt es viele Dinge, die nicht in Ordnung sind. Wir werden, glaube ich, in kaum ein Land noch finden, wo wir hinfahren und sagen, das ist ja alles wunderbar, da passiert überhaupt gar nicht. Das gehört einfach dazu. Man kann darauf hinweisen, aber man darf keine WM jetzt in Frage stellen. Also ich habe gerade noch am Wochenende haben wir noch was getrunken jetzt beim Spiel in St. Pauli. Also als er dann da reinbrachte, jetzt müssen wir die WM wieder boykottieren. Dann werden wir keine WM mehr haben. Und das gehört einfach zum Fußball dazu. Da freut sich eine ganze Nation drauf, zusammen Fußball zu gucken. Und wir werden das perfekte Erlebnis nirgendwo mehr haben. Übrigens wird es auch wahrscheinlich ein paar geben, wenn wir in Deutschland wieder WM haben sollten. Da werden die auch irgendwas finden, was vielleicht in Deutschland nicht ganz so prima ist. Das will ich jetzt nicht ich will es jetzt nicht vergleichen. Aber das ganze Fußballfest jetzt wieder in Frage zu stellen, erst in den politischen Gründen, ist meine persönliche Meinung, akzeptiere aber auch andere Meinungen, aber das halte ich für nicht in Ordnung. Und deswegen freue ich mich auf die WM, fahre dahin, gucke mir 2, 3 Spiele an, und den Rest gucken wir dann hier im Biergarten oder sonst was. Und da freue ich mich drauf, auch wenn ich nicht alles gut finde, was da in den USA passiert.
Reinhard, wie blickst du auf die WM? Teilst du die Meinung von Christian? Bist du da ein bisschen kritischer? Blutet dir vielleicht auch dein eigenes Fußballerherz, wenn da immer die Diskussionen, die politischen, das Sportliche dann überlagern?
Erstens, ich kann mir es nicht leisten, hinzufahren. Für eine Woche oder zwei. Ich war jetzt letztes Jahr in den USA und ja, ich weiß, was die Sache kostet. Zweitens, ist das die erste WM, wo ich vorher schon weiß, ich werde nicht alle Spiele sehen. Normalerweise bin ich ein Bekloppter. Na, bisher habe ich immer, ich habe auch Tunesien gegen Marokko geguckt oder weiß der Geier, ohne jetzt irgendjemand abzuwerten. Bei dieser WM werde ich nicht alle Spiele sehen können. Das ist es. Und wie sich das dann anfühlt, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich habe so das dumpfe, also jetzt habe ich noch das Gefühl, das ist nicht mehr das Erlebnis, das es bisher bei den WMs war. Und das hat nichts damit zu tun, ob die Spiele nachts kommen oder tagsüber oder sonst was, sondern das Ganze ist einfach aufgebauscht zu einem mir einfach zu großen Event und zu geschäftstüchtig alles, sagen wir es so.
Dimo, wie wirst du es halten? Stehst du nachts auf, guckst die Spiele, damit du alle sehen kannst, oder?
Das wird sich zeigen. Also ich wollte eigentlich auch rüberfliegen, aber durch meine Botschaftertätigkeit habe ich jetzt schon zu viele Termine. Also ich kann nicht. Das ist ein Fakt. Ich werde mit Sicherheit das ein oder andere Spiel gucken, das ist ja klar. Aber ich finde auch diese ganze Diskussion, die der Tobias vorhin angestoßen hat, wenn von Mainz 05 jetzt Spieler Mainz 05 übrigens global präsentieren, dann ist es doch eine riesengroße Geschichte. Und warum denken wir dann so negativ, hoffentlich verletzt sich keiner? Und das ist wirklich der Lebenstraum eines jeden Fußballers, das größte Turnier zu spielen, was er in seiner ganzen Karriere erreichen kann. So, da freut man sich für den Jungen, wünscht ihm alles Gute. Er kann auch heute, keine Ahnung, in der Stadt über die Straße gehen und knickt um oder sonst was. Ja? Also ich glaube, da sollten wir viel positiver an die Sache gehen und jedem Einzelnen größtmöglichen Erfolg und vor allem viel Spaß bei diesem Erlebnis wünschen und ja, nicht so negativ denken. Von daher, ich freue mich total auf die WM, das ist keine Frage. Wünsche ich jedem Spieler, der dort ist, speziell von Mainz 05 natürlich, nur das Beste.
Wir biegen so langsam auf die Zielgeraden ein und wollen nochmal in die Bundesliga zurückkehren. Eben fiel auch der Satz, es werden jetzt mittlerweile auch schon seit Jahren zwei Meisterschaften ausgespielt. Christian, schaust du mit Anerkennung auf die Bayern oder denkst du dir manchmal auch, könnte auch mal anders laufen. Ich meine, ihr seid einer der Vereine, ihr habt gezeigt, wie man einen Punkt aus der Allianz Arena entführt. Ihr habt gezeigt, wie man 3-0 gegen sie führt.
Und verliert. Ja, aber ich glaube, also ich bin jetzt nicht kein ausgewiesener FC Bayern-Fan, das war ich noch nie. Aber ich finde, es hat selten eine Mannschaft, ein Verein die Meisterschaft so verdient wie in diesem Jahr, weil sie einfach überragenden Fußball gespielt haben. Und ich finde, man kann sich das inzwischen auch wirklich ansehen. Da passiert was. Und dieses 5-4, ja, so ein Fußballspiel haben wir wahrscheinlich alle noch nie gesehen. Und da hat Bayern einen Beitrag dazu geleistet. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, die können sich alles leisten, weil sie einfach so viel Geld haben. Ja, das ist so. Und diese, ja, man sagt immer Zweiklassengesellschaft in der Bundesliga, die wird so bleiben. Und der FC Bayern wird ziemlich sicher in den nächsten 10 Jahren mindestens 7-mal deutscher Meister. Das haben sich alles erarbeitet und sie werden größer und größer und größer. Und trotzdem ist es, finde ich, ist ein deutscher Vertreter. Und also ich wünsche mir nichts mehr, wie dass sie gegen Paris ins Endspiel kommen. Jetzt nicht nur, weil es dann wieder UEFA-Punkte gibt, aber es ist einfach toll. Und Freiburg, das sind ja so unsere Brüder im Geiste immer. Und wenn die noch ins Europa-League-Finale kommen, ja, dann erzählen wir wieder 100 Jahre lang, wie viel Geld England hat und zwei Deutsche stehen im Finale. Das wäre mein Traum. Und wir haben es knapp, ja, haben es halt knapp verpasst und es wäre in der Conference League auch noch einer dabei gewesen. Aber ist halt jetzt ein besserer, wahrscheinlich im Endspiel. Das müssen sie erst mal gewinnen. Aber also diese, was du am Anfang angesprochen hast, die Bayern oben und die anderen laufen hinterher, das Spiel machen wir doch jetzt mit seit 30 Jahren. Mit früher gab es die eine oder Ausnahme mehr. Jetzt waren sie, waren die mal 10-mal oder 8-mal, 9-mal Meister in Folge? 12 in Folge? Nee, ich glaube nicht, aber so 10-mal. Aber ja, und trotzdem macht es auch Spaß, nach München zu fahren und dort mal zu punkten. Und es macht auch Spaß, zur Halbzeit 3-0 zu führen. Und ja, es hätte noch mehr Spaß gemacht, wenn es am Ende auch so gestanden hätte.
Denken wir mal ans andere Ende, ja, da steigt jetzt auch ein Verein auf, den du ganz gut kennst. Wie sehr freut sich die Liga, wie sehr freut sich Mainz 05, dass Schalke 04 auch zurück ist?
Ja, wenn Schalke da ist, ist halt immer was Besonderes, da ist immer was los. Und also das hat, die haben schon gefehlt irgendwie in der Bundesliga. Und Schalke Dortmund, das habe ich auch ein paar Mal erlebt, das ist auch was Besonderes, zum Zuschauen. Deswegen freue ich mich, dass Schalke wieder oben dabei ist. Das muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass die Bundesliga leichter wird, weil das natürlich schon auch ein großer Club ist. Und wenn die sich entwickeln, weiß man, ja, dann gehören die wirtschaftlich auch in eine andere Region. Und wenn wir jetzt, keine Ahnung, das Pech noch haben, dass vielleicht noch Hannover hochkommt, das ist auch kein kleiner Fisch, dann wissen wir auch, die Bundesliga wird sicherlich nächstes Jahr nicht einfacher, wenn jetzt zwei kleine absteigen sollten. Da ist ja jetzt St. Pauli auch nochmal in die Verlosung, sogar für Direktabstieg, und in Heidenheim wird es sicherlich schwer. Ja, dann wissen wir schon, was auf uns zukommt. Dann kommen die Menschen wieder sagen, Heidel, du musst die Ziele höher hängen. Ja? Du musst Europa ausrufen. Und ich erkläre den Leuten immer, dass das für Mainz
noch was Besonderes ist. Wir wehren uns ja nicht dagegen. Aber mit so einer Zielvorstellung reinzugehen, hat mir noch keiner erklärt, warum man da mehr Fußballspiele gewinnt. Wenn du die ersten drei verlierst, dann sagt man wohl nach Europa. Das passt alles so nicht zusammen. Wir wissen schon, was wir können, wo wir herkommen. Und ich glaube, wenn wir das weiter verfolgen, dann müssen wir auch keine Angst haben, wenn jetzt große Clubs in die Bundesliga zurückkehren. Aber wir wissen auch, wenn du mal unten bist, wie schwer es ist, da rauszukommen. Schalke war, glaube ich, drei Jahre jetzt in der zweiten Liga. Es gibt einen Verein in der Umgebung, gegen den haben wir schon seit 12 Jahren nicht mehr gespielt. Ja, also, und die arbeiten auch daran, zurückzukommen. Wäre vielleicht auch gar nicht schlecht, da ist wieder was los, noch mehr los. Aber ich will damit nur beschreiben, das ist ja auch ein Club, die haben in der dritten Liga vor 40.000 gespielt und sind aber jetzt immer noch nicht in der Bundesliga. Das ist brutal schwer. Deswegen werden wir alles dafür tun, drin zu bleiben. Das wird das erste Ziel bleiben. Und nochmal, wenn wir am Ende Sechster werden, da freue ich mich doch am allermeisten. Dann sind wir aber auch mit Zielvorstellung, wir wollen in der Bundesliga bleiben, Sechster geworden. Das ist uns ja schon mal ein paar Mal gelungen. Eins will ich einfach noch sagen, dass man das auch mal versteht. Ich habe so einen Freund, der ist Statistiker, der schickt mir immer die tollsten Statistiken. Und da wollte ich selbst auch kaum glauben. Wir sind jetzt 18 Jahre in Folge in der Liga, das weiß jeder. Aber wenn wir jetzt mal die Tabelle machen von diesen 18 Jahren, dann ist Mainz 05 mit einem Punkt Rückstand Siebter. Das heißt, es gibt nur 6 Vereine und Hoffenheim ist ein Punkt vor uns. Die haben einen Punkt mehr geholt in 18 Jahren. Also das heißt, da steht Mainz 05, das ist kein Thema jetzt für 2 Jahre. In 18 Jahren gibt es nur 6 Mannschaften, die in der Bundesliga mehr Punkte geholt haben als Mainz 05, die noch mit dem Bruchwegstadion gespielt haben, jetzt in der MEWA Arena spielen und die einen Etat haben, der liegt ungefähr auf Platz 14, 15 in der Bundesliga. Und das darf man einfach nicht vergessen. Und wie haben wir es geschafft? Mit der Philosophie, wie wir rangegangen sind. Und es gibt auch nur noch 6 Mannschaften, die länger in der Bundesliga spielen wie Mainz 05. Da machen wir uns teilweise zu klein, aber ich will den Leuten immer nur erklären, wie haben wir das erreicht? Mit der Herangehensweise, wie wir es eben auch in diesen 18 Jahren machen. Und ich schäme mich auch nicht dafür, dass wir mal gegen Abstieg spielen. Das wird immer wieder passieren, weil wir immer noch einer der Kleinen sind. Da gibt es Menschen, die sagen, ja, die machen sich immer so klein. Da muss man die Zahlen einfach mal anschauen. Wenn Schalke und Hannover aufsteigen, dann liegen wir nächstes Jahr mit Augsburg, Werder Bremen, wenn Heidenheim und St. Pauli absteigen, Augsburg, Bremen, das ist unsere Größe. Alle anderen sind über uns. Und was soll ich dann, muss ich den Leuten erklären, ja, wo habt ihr denn das her? Nur weil wir 18 Jahre mitspielen, wir können nur so viel Geld investieren. Und wir können zur Bank gehen, können ins Risiko gehen und diesen ganzen Unsinn. Nein, das ist nicht Mainz 05. Und deswegen, wir müssen alles versuchen, in der Liga zu bleiben. Und wir machen gerne mehr, wenn es irgendwie möglich ist. Und auch das haben wir ja dreimal geschafft. Ab und zu sind wir halt ein bisschen früh ausgeschieden. Ja? Aber immerhin haben wir uns für die Qualifikation qualifiziert. Und jeder kennt ja diese Spiele noch, wo man irgendwie in der Sibirien, nicht, wo war man? Rumänien, ja, da bei Dracula irgendwo. Und dann waren wir nochmal irgendwo. Ach ja, nee, bei Asterix Tripolis, da in Griechenland sind wir mal rausgeflogen. Ja, gehört alles zu unserer Geschichte. Dazu war jetzt ein bisschen ausufernd, aber das ist mir immer wichtig, warum ich glaube, dass wir weiter so agieren müssen, wie wir agieren. Und damit sind wir 18 Jahre in der Bundesliga geblieben. Wir waren vorher 100 Jahre nicht da drin in der Bundesliga und jetzt sind wir in den letzten 24 Jahren 20 dabei. Nee, stimmt nicht. 21, glaube ich. Also. Ja.
Als hätten wir es einstudiert, wäre es eigentlich schon ein perfektes Schlusswort von dir gewesen. Ja. Wir wollen natürlich
bin ich meistens, ja.
Ja. Wir wollen natürlich die Gelegenheit dann nutzen für Fragen auch von Ihnen. Deswegen, unsere Kollegin Annika würden wir gleich mit dem Mikrofon kurz losschicken. Und ja, ich würde Sie bitten um Handzeichen, wer an einen unserer drei Talkgäste eine Frage stellen möchte. Mainz 05-Fans sind für Schüchternheit bekannt. Zurückhalten. Ja. Da haben wir schon die erste. Der Bann ist gebrochen.
Kollege mit Mikro kommt. Kleinen Moment.
Hallo. Ja, mein Name ist Jan Kriegen. Ich habe eine Frage an Christian. Wie lange bleibst du uns denn noch erhalten als Vorstand?
Ich hoffe, dass ich noch lang lebe.
Ja, das ist die Grundvoraussetzung.
Ja, aber da habe ich mich ja schon wirklich sehr, sehr oft geäußert und ich will es auch nicht so dramatisieren jedes Mal, weil also ohne mich gibt es auch Mainz 05 und irgendwann ist natürlich der Tag gekommen, dann wäre ich zu alt und solange der Tag noch nicht gekommen ist, dass mir Leute sagen, du bist zu alt und war oldschool, das kann ich gar nicht ab, machen wir das mal weiter, aber das ist ja, das habe ich immer versucht zu erklären, das ist natürlich ein sehr besonderes Verhältnis. Also wenn ich bei Mainz 05 bin, fühle ich mich nie so, dass ich ja, obwohl ich natürlich Angestellter dieses Clubs bin, wie so ein Angestellter und es geht um Job, das war noch nie so, sondern das ist natürlich ein großer Teil meines Lebens, also die Hälfte meines Lebens, die Hälfte meines Lebens bin ich bei Mainz 05 schon in der Verantwortung. Und deswegen haben wir das auch, fairer geht es ja gar nicht, besprochen, dass wir das so lange machen, solange beide Seiten, das heißt der Club und ich, das auch wollen. Und wenn einer der beiden Seiten irgendwann mal das Gefühl hat, also ja, jetzt entweder kapiere ich nichts mehr, weil ich dann zu alt bin, oder es passt einfach nicht mehr, dann setzen wir uns an einen Tisch und dann ist das in 2 Minuten. Ist das erledigt. Und auch der Club ist zu mir da, weil er auch meine Situation so ein bisschen kennt, ist da auch sehr, sehr offen, weil wir da auch immer offen drüber gesprochen haben. Zwischen Mainz 05 und Christian Heidel wird es niemals Ärger geben. Das ist völlig ausgeschlossen. Ich arbeite trotzdem dran. Ich glaube, das merkt man ja auch, da ich ja nicht mehr so omnipräsent bin, wie das früher war. Da war ich ja so Hans Dampf in allen Gassen, weil auch natürlich nicht so viele Leute im Club waren, dass ich sehr, sehr viel abgebe. Also man sieht mich ja noch verhältnismäßig wenig, auch jetzt da vor den Medien. Macht alles Nico. Und Nico macht einen super Top-Job. Also wir verstehen uns auch astrein. Und wenn der Nico zu mir käme und sagt, Mensch Christian, ich bin jetzt soweit, dann falle ich um den Hals und sage, dann war es das jetzt. Ich muss das Gefühl auch haben, ja, dass es einfach passt. Und der Club muss das Gefühl haben, ich kann es ja nicht allein entscheiden. Aber wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, dass auch die Zukunft, wenn Christian Heidel mal nicht mehr in der Verantwortung ist, für Mainz 05 sehr, sehr gut sein wird. Und das ist einfach unser aller Plan.
Da war noch eine weitere Wortmeldung, genau.
Herr Heidel, können Sie bitte was sagen zum Plan mit Stefan Posch? Weil ich fand, das war wirklich ein extrem wichtiger Spieler, der in der Rückrunde die Abwehr sensationell stabilisiert hat. Und es wäre schade, wenn der ganz toll in den USA und Mexiko und Kanada Fußball spielt. Alle sehen das und sagen, oh, der ist gut, den holen wir. Der hat auch in Mainz schon gut gespielt. Weil dann wird er wahrscheinlich so teuer, dass wir ihn ganz sicher nicht halten können. Also ich fand, der hat das fantastisch gemacht, neben den anderen Verpflichtungen wirklich eine ganz wichtige Person. Und ich fände das schön, wenn der in Mainz bleibt. Und wenn ja 60 Millionen für Sano kommen, dann kann man ja so ein paar Richtung Como weiterleiten.
Also, das muss ich ja wieder nachgeben. Also, wir sind ja dafür bekannt, dass wir ungern über Verhandlungen, Gespräche, Ideen reden. Warum? Da macht man die Menschen nur heiß. Aber ich sehe alles genau so, wie Sie das eben gesagt haben. Ganz genau so. Also Poschi ist ein Superspieler, der fühlt sich auch in Mainz sehr, sehr wohl. Der identifiziert sich hier sehr mit der Sache. Wir wissen das wirklich genau einzuschätzen. Und ich kann ja jetzt schlecht sagen, und deswegen schicken wir ihn wieder nach Hause. Sondern natürlich ist das ein Ziel, da vielleicht eine Lösung zu finden, aber da gehören 3 dazu. Da gehört Como dazu, da gehört Posch dazu und Mainz 05. Und wenn es da eine Lösung gibt, dann freuen wir uns riesig. Und dass das unser Plan ist und unser Ziel ist, alles andere war ja Quatsch, weil wir das genauso sehen. Aber ich möchte jetzt da nicht in die Tiefe gehen. Wie weit seid ihr? Was habt ihr gemacht? Wie sieht ihr das? Weil dann kriegen wir gleich wieder eine öffentliche Diskussion. Hier sind wir ja unter uns, deswegen kann man es ja sagen.
Gibt es in dem vertrauten Kreis noch eine Frage? Da haben wir noch eine,
ja. Ja, hallo, Thorsten Darmstadt. Dimo, du als Vereinsbotschafter, wie wichtig ist es, dass man auch Spieler hat, die sich wirklich mit dem Verein so sehr identifizieren, dass sie auch über mehrere Jahre beim Verein bleiben, Stefan Bell zum Beispiel, wir hatten viele in der Vergangenheit, auch wenn sie dann vielleicht keine Millionensumme nach 2-3 Jahren einbringen, wie jetzt Kai Giussano möglicherweise oder andere in der Vergangenheit.
Ja, ich glaube, es ist in der letzten Zeit relativ wenig geworden, was die komplette Zeit angeht, wo ein Spieler jetzt bei einem Verein ist. Aber ich empfinde es vielleicht auch, weil ich 15 Jahre in Mainz verbracht habe, so, dass der Bello ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist, weil er diesen Verein aus dem FF kennt. Der Robin ist schon sehr, sehr lange da und ich bin davon überzeugt, dass diese Spieler, selbst wenn sie dann ihren Zenit irgendwann erreicht haben, den Spielern, die verpflichtet werden, sehr, sehr viel mitgeben können. Wie läuft dieser Verein ab? Was passiert da wirklich? Und ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass diese Ankerspieler, nenne ich sie mal, immer wieder da sind, auf jeden Fall.
Bellos Vertragsverlängerung war jetzt letztes Mal Formsache. Ist diesmal auch immer Haken, oder?
Habt ihr exklusive Meldungen?
Also, ich greife ja nur die Frage auf.
Wir sind mit... es gibt ja nicht mehr so viele Spieler, die momentan, wo die Vertragssituation noch offen ist. Wir sind mit Stefan Bell und mit Silvan Widmer in sehr intensiven Gesprächen. Und da wird es auch kurzfristig eine Entscheidung geben.
Haben wir noch eine weitere Frage? In der Mitte.
Man sieht hier gar nichts. Ach, so ist besser.
Mein Name ist Gabriel Gerster. Ich habe noch eine Frage, was die Torwartsituation betrifft. Wir brauchen ja jetzt einen dritten Torwart. Kommt da sowas wie Idee Bazzi, ein gestandener, oder wird aus der U23 jemand hochgezogen?
Das ist noch nicht entschieden. Also da sind wir jetzt dran. Wir sind ja jetzt mit der Situation von Bazzi auch erst seit, keine Ahnung, eine Woche oder 5 Tage. Und das schauen wir uns jetzt in Ruhe an. Wir haben gute Torhüter im eigenen Bereich. Ich schließe aber auch jetzt nicht grundsätzlich aus, dass wir da nochmal auf den Markt gucken. Das werden wir mit Kuni und mit dem Trainer, wenn wir das in Ruhe besprechen, und dann finden wir dann eine gute Lösung.
Also ich wüsste jemanden.
Das will ich sehen. Ich auch.
Nee, lass mal.
Ist auch meistens um 3 Uhr morgens schon wieder daheim. Also muss ich keinen Kopf machen.
Genau.
Gut. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Da ist auch noch eine. Und vorne wäre auch noch eine. Erstmal in der Mitte.
Ewald Ickstadt, hab eine Frage. Bei Nelson Weibe ist ja festzustellen eine gewisse Delle. Wie sieht denn da im Augenblick die Situation aus und was hat Mainz 05 da für Überlegungen?
Also die Situation ist, es ist immer ganz wichtig, dass der Junge 20 Jahre alt ist. Und dass es völlig normal ist, dass so eine Karriere nicht immer steil nach oben geht. Der ist 20 Jahre alt und ist in einem Bundesliga-Kader und hatte letztes Jahr, auch wenn es in der Regel Kurzeinsätze waren, ich weiß es gar nicht, gefühlt 20 Einsätze. Deswegen ist er mal im Vergleich zu vielen anderen 20-Jährigen auf einem super guten Weg. Der Fehler war ein bisschen, und da muss ich sagen, bin ich vielleicht auch nicht ganz schuldlos dran, dass man im vergangenen Sommer, nachdem Johnny weggegangen ist, geglaubt hat, so, da sitzt jetzt der Nelly. Und dann läuft das alles so weiter. Man muss aber auch wissen, dass Johnny Burkhardt schon 25 war. War nicht mehr ganz so jung. Und ich glaube, die Last auf ihm war vielleicht etwas groß. Jetzt hat er eine Delle dahingehend, dass er selten unter den ersten 11 ist, aber meistens eingewechselt wird. Deswegen ist das zunächst mal nicht schlecht. Und es tut mir teilweise weh, wie der Junge dann so behandelt wird, wenn er aufs Feld kommt und mal nicht perfekt spielt. Es gibt so viele Stürmer, also Lewandowski im ersten Jahr in Dortmund, nur mal als Beispiel, die wollten ihn wieder nach Hause schicken. Ich glaube, der hat 2 Tore geschossen, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und später war es vielleicht einer der besten und der beste Stürmer der Welt. Ich will jetzt nicht sagen, dass Nelly Weiber Lewandowski ist, aber der Junge braucht Zeit, er ist noch so jung und die geben wir ihm. Wenn jetzt die Situation kommen sollte, nur als Beispiel, was ich aber eigentlich gar nicht
glaube, weil der fühlt sich natürlich wohl, er ist in Mainz geboren, dass der Junge jetzt sagt, ich will unbedingt weg, weil ich da vielleicht mehr Spielpraxis bekomme. Dann würden wir das sehr genau drüber nachdenken. Ob wir das machen würden, weiß ich nicht, da bin ich eher skeptisch. Der Junge muss sich durchbeißen und dann kann das ein guter Bundesligaspieler werden. Aber Delle, weiß nicht, also er ist aus der Jugend in den Profibereich gekommen. Ich sehe da gar keine Delle, sondern er ist auf dem Weg, vielleicht irgendwann, das wünscht ihm jeder, Fußball-Profi-Stammspieler zu werden. Und dann ist alles okay. Ich kann da jetzt gar nichts ausschließen. Warum? Weil ich mit Nelly noch gar nicht gesprochen habe, wie er die Situation einschätzt. Und wir werden sicherlich mal nach der Saison ein Gespräch führen, wie er sich so fühlt, wie er es auffasst, wo er sich sieht. Und dann sehen wir weiter.
Ja, hallo, mein Name ist Guido Kerz und ich hatte eine Frage an den Herrn Heidel. Mainz 05 ist ja im Jugendbereich sehr gut aufgestellt, jetzt im Viertelfinale der A-Jugendmeisterschaft. Sind da irgendwelche Talente, die in absehbarer Zeit den Sprung in den Profikader schaffen könnte? Oder wie ist die Verzahnung, dass vielleicht noch mehr junge Spieler in den Kader aufrücken können?
Also die Verzahnung ist nahezu perfekt, weil bei uns, das haben wir extra so gemacht, Nachwuchsleistungszentrum und Lizenzspielabteilung zusammen in einem Gebäude sitzen, also in der ehemaligen Haupttribüne. Wir wären nicht im Viertelfinale der U19-Meisterschaft, wenn da keine Talente drin wären. Aber ich will den Fehler jetzt nicht machen, irgendeinem der Spieler da einen Rucksack aufzusetzen. Du musst nächste dabei sein. Die wenigsten merken ja, wie viele Spieler von der U19 bei uns teilweise schon im Profitraining sind, sogar verhältnismäßig regelmäßig und auch aus der U23. Also unsere U23 ist, glaube ich, Dritter in der Regionalliga. Die U19 steht im Achtelfinale der A-Jugendmeisterschaft, U17 ein bisschen unglücklich ausgeschieden. Das NLZ läuft und läuft und läuft und das darf ich jetzt auch nicht vergessen. Wir haben NLZ, wir haben Lizenzspielermannschaft. Ja, und auch in unserem Gebäude ist inzwischen die Frauenabteilung, das heißt die ganze Verwaltung. Und würde ich mir echt wünschen, die spielen am Sonntag um 14 Uhr. Wir spielen ja erst um 7:30 und es wäre wirklich schön, wenn anschließend zunächst mal auf 7000 zum Bruchweg gehen und mal die Frauen richtig anfeuern, weil das wäre ein einmaliger Durchmarsch aus der Regionalliga bis in die Bundesliga. Wenn wir das auch noch in Mainz hinbekommen, dann haben wir einen Bundesliga-Verein bei den Männern, Bundesliga-Mannschaft bei den Frauen. Unsere Jugend ist top. Ja, das haben nicht so viele in Deutschland. Also in Kalender bitte anstreichen, Sonntag 14 Uhr gegen Ingolstadt, glaube ich, ja. Ja, die Handballerin, habe ich gehört, es wäre ein bisschen schwierig mit Bundesliga, weil wir nicht die Hallen haben in Mainz, aber auch da zweite Bundesliga und Tischtennis hat auch zweite Bundesliga. Das ist ja eigentlich ein Erfolgsjahr ohnesgleichen bei uns.
Gut, wer ein schönes Bürgerhaus herrichtet, der kann auch eine schöne Sporthalle bauen. Ja, also daran soll es nicht scheitern. Ja. Wenn die Frauen aufsteigen sollten, wärt ihr bereit dafür? Ich meine, das ist ja dann auch nochmal eine Herausforderungen finanzieller Natur in der ersten Liga, bei den Frauen spielen mittlerweile auch die Creme de la Creme.
Ja, es wird für uns ähnlich schwierig in der Bundesliga der Frauen wie in der Bundesliga der Männer deutscher Meister zu werden. Also Wolfsburg und Bayern München und Wolfsburg und auch Eintracht Frankfurt und Hoffenheim, die sind da Lichtjahre von uns entfernt. Wir wären dann ein Aufsteiger, der sich da mal akklimatisieren muss. Und das Ziel ist, zu versuchen, in der Liga zu bleiben. Wir haben da eine derart rasante Entwicklung, weil dort wirklich ein richtig guter Job gemacht wird. Also auch so vom Scouting her, von der Kaderzusammensetzung, da habe ich rein gar nichts mit zu tun. Die machen das einfach top. Und für uns wäre das natürlich ein Traum, wenn die Frauen dann auch in der Bundesliga sind. Das ist nicht so ganz einfach, weil wir haben natürlich Probleme auf dem Bruchweggelände, mit den Trainingsplätzen, das Stadion, da spielt dann die U23, U19 und die Frauen. Auch das ist natürlich eine Herausforderung, aber wir würden das annehmen. Wirtschaftlich bekomme das hin. Also wenn heute ein Bundesliga-Verein es nicht hinbekommt, sich eine Frauenabteilung auch im Profibereich erste, zweite Liga zu leisten, dann läuft da irgendetwas schief. Aber klar ist, das läuft dann, würde ich mal sagen, ja, zu 70, 80% aus dem Etat der Profiabteilung. Das ist eben so. Aber muss sich keiner Gedanken machen, wenn wir das sportlich schaffen, melden wir uns nicht gleich wieder ab, sondern wir versuchen das dann.
So, die 90 Minuten sind gleich durch. Wir hätten noch Zeit für eine letzte Frage. Gibt es die noch? Ansonsten, genau, eine haben wir noch.
Ja, ja, ich höre dich bestens. Ich sehe dich zwar nicht, aber das ist hier ein bisschen kompliziert. Also wir haben weder mit Ben momentan gesprochen, noch mit Dynamo Dresden. Wir müssen unsere Kaderplanung nochmal genauer anschauen. Fakt ist, Ben macht es top und wichtig ist, dass er weiter spielt. Jetzt müssen wir sehen, auch mit Urs mal reden, wie hoch, wie groß die Chance bei uns wäre. Das konnten wir ja momentan alles nicht machen, weil wir nicht wussten, in welcher Liga wir spielen. Auch das Thema gehen wir da ganz entspannt an. Aber das ist jetzt, es gibt mal so Federalized einen außen, es funktioniert nicht. Und das ist jetzt eine ganz klare Win-Win-Situation. Dresden bleibt wegen Ben Bobsieren in der Liga drin. Ben hat Spielpraxis und wir haben einen Spieler, der jetzt ein halbes Jahr in Dresden super performt hat. Also das schauen wir uns dann in Ruhe an. Da sind wir in einer sehr, sehr guten Situation. Ja, man hat es ja gesehen bei Paul. Der kam zurück und war auf einmal Stammspieler und stand an der Tür der Nationalmannschaft. Also wünsche ich Ben auch, aber das muss man uns in Ruhe müssen wir das gemeinsam überlegen.
Ja, ganz vielen lieben Dank auch für Ihre Fragen. Ganz vielen lieben Dank für eure Antworten. Nadine, dir vielen lieben Dank auch für heute Abend. Es hat Spaß gemacht mit dir wieder zusammen. Christian, Rainer, Dimo, euch ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch heute auch den Fragen gestellt habt. Wir wünschen noch viel Erfolg natürlich für die letzten zwei Saisonspiele. Genießt sie noch, feiert noch ein bisschen. Wir freuen uns auf die kommende neue Saison. Und allen, die da waren, viel Spaß. Nächsten Dienstag, 19.05 Uhr, die nächste Folge von Inside. Ja, schalten Sie ein bei uns bei 05 Inside und kommen Sie heute noch gut nach Hause.